Officials say the group called itself Heaven's Gate and had apparently prepared carefully for the suicides.
Last chance to evacuate planet Earth before it is recycled.
I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn.
Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.
Now we're looking to the key that is within every heart and breast. Yes. And I, God that came from the earth of Earth.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit mir gemeinsam in die Welt der Sekten und religiösen Sondergemeinschaften eintaucht. Heute ist eine ganz spezielle Folge vorgesehen. Ich bin nämlich nicht allein. Ich werde jetzt hier am Anfang nur ein paar Worte sagen und euch darauf vorbereiten, dass das eine Crossover-Folge ist. Eine Folge mit dem Déjà-vu-Podcast, die ihr auch dort im Feed hören könnt. Ich habe mich mit Ralf getroffen, im Internet zugegebenermaßen. Er ist Historiker und wir haben uns gemeinsam über den Santa Muerte-Kult unterhalten, einen Kult in Mexiko, zu dem ihr gleich einiges erfahren werdet und über den ihr vermutlich nach dieser Folge einiges mehr wissen werdet, hoffentlich. Ich wünsche euch viel Spaß. Mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht in der Produktion, das Gespräch mit Ralf. Ich glaube, das hört man auch. Und ja, und viel mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo alle zusammen. Herzlich willkommen bei diesem Crossover-Experiment von dem Déjà-vu-Podcast, den Ralf macht, und dem Sekta-Podcast, den ich mache, Fabian. Wir haben uns hier getroffen, um über den Santa Muerte-Kult zu reden. Und genau, vielleicht, da die einen Hörer den anderen Podcast vielleicht nicht so gut kennen oder gar nicht kennen, Ralf, sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du und was für einen Podcast machst du?
Ja, sehr gern. Ja, erstmal auch von meiner Seite dann. Schön, dass das geklappt hat, und auch nochmal an alle Hörer willkommen zu diesem Crossover. Mein Name ist Ralf. Du hast es ja schon gesagt, betreibe einen Podcast zum Thema Geschichte. Der nennt sich Déjà-vu Geschichte. Und dort bringe ich alle zwei Wochen recht kompakte, so halbstündige Episoden raus, wo ich ja quer durch die Menschheitsgeschichte Episoden erzähle. Meist europäische Geschichte der letzten 2000, aber auch mal ein bisschen drüber hinweg Jahre. Und ich versuche das immer mit einer Portion Augenzwinkern und möglichst unterhaltsam aufzubereiten und weniger mit Fakten um mich zu werfen, als einfach eine spannende Geschichte zu erzählen, die hoffentlich dann auch noch lehrreich ist. Sag du doch mal, was du bei Sekta so machst, Fabian.
Ja, also erstmal sehr hörenswerter Podcast, finde ich, Ralf. Da gefällt mir sehr gut deine kompakte Art. Ich mache den Sekta-Podcast. Das ist ein Podcast, der sich mit Sekten und religiösen Sondergemeinschaften, heißt es offiziell, auseinandersetzt. Also im Prinzip geht es um Religionsgemeinschaften, kann man vielleicht ein bisschen allgemeiner sagen, die ich mir genauer angucke und mir auch vorgenommen habe, das möglichst objektiv zu tun, soweit das geht. Also es gibt natürlich immer einen Teil in meinem Podcast, wo ich auch das subjektiv dann bewerte und auch sage, was ich davon halte. Aber erstmal geht es immer darum, diese Gruppe, die ich bespreche, also ich bespreche pro Folge eine spezielle Gruppe, genauer zu betrachten. Was glauben die eigentlich? Woher kommen die? Was sind da die speziellen Glaubenssätze? Und genau. Und das versuche ich immer sehr neutral zu machen, und damit sich auch jeder so ein eigenes Bild bilden kann. Ich schaff's leider nicht, alle zwei Wochen was rauszuhauen. Bei mir ist es ein bisschen größerer Abstand. Also bei mir ist es zurzeit so, würde ich behaupten, alle 6 bis 8 Wochen kommt mal eine neue Folge.
Ja, wobei, sobald man bei dir reinhört, weiß man auch, woran das liegt. Also das ist schon ganz ein anderes Produktionsniveau nochmal. Du spielst ja dann auch mit Musik und dramatischen Elementen und so. Übrigens finde ich vielleicht jetzt auch nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, mit deiner möglichst fairen und unbiased Herangehensweise. Finde ich, das machst du auch wirklich toll. Ich habe jetzt gerade im Kopf so, als du dann die Antwort, die Briefantwort der Mormonen und so vorgelesen hast und dann noch auf alle Punkte dann nochmal eingehst, das ist echt wirklich, man tendiert ja dazu gerade, sich über so Gruppen wie die Mormonen eher lustig zu machen. Man denke jetzt da, ne, The Book of Mormons und South Park und so.
Es ist sehr schräg, das stimmt. Und
es ist halt, es lädt ein, also die Religion selber will ich gar nicht beurteilen, aber die Entstehungsgeschichte mit Joseph Smith, das lädt halt schon dazu ein, dass man sich ein bisschen drüber lustig macht. Aber umso schöner, wenn das auch mal anders angepackt wird.
Ja, mein Ziel ist tatsächlich eigentlich, dass die Leute, wenn jetzt ein Mormone diese Folge auch hört, dass der sich auch wiederfindet in der Beschreibung dessen, was ich da liefere. Das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Genau. Ach so, ich habe gar nicht gesagt, ich bin evangelischer Theologe. Also ich bin kein Religionswissenschaftler, das habe ich auch schon an einer oder anderen Stelle gelesen. Ich interessiere mich sehr dafür, ich beschäftige mich auch viel mit Religionswissenschaft, aber ich bin von der Ausbildung sozusagen her erstmal evangelischer Theologe. Hast du gesagt, dass du Historiker bist?
Ja, ich habe es nicht gesagt, nein, aber ich bin Historiker, ja. Allerdings jetzt auch, es wird mir nicht so oft unterstellt, aber es wird oft mal gefragt. Ich bin jetzt nicht Wissenschaftler in dem Sinne auch, also ich habe zwar einen Masterabschluss, habe allerdings dann nie in der Forschung gearbeitet, was ja gerade in der Geschichte und wahrscheinlich auch in der Geisteswissenschaft allgemein und auch in der Theologie wahrscheinlich so ist. Die Voraussetzung für die Wissenschaft ist ja oft, dass man einen Doktor gemacht hat und so weiter. Das habe ich alles nicht hinter mir, das heißt auch ein bisschen mit Abstrichen. Also ich bin Historiker, ja, ich bin aber nicht in dem Sinne in der Wissenschaft tätig, genau. Also ich glaube, da sind wir
ja, recht aber ähnlich. Wissenschaftlich ausgebildet zählt auch.
Ja, aber das ist ja bei dir dann ja auch zumindest teilweise der Fall. Da gibt's ja dann die Überschneidung, ne? Also ich denke, ein Theologe und ein Religionswissenschaftler haben schon eine gewisse Grundlage, die sie teilen.
Ja, das stimmt schon. Also wir haben ja auch, ein Teil unseres Studiums ist ja auch Religionswissenschaften. Also das betrachten wir schon auch ein bisschen, genau. Ja. Heute haben wir uns vorgenommen, hier in diesem Crossover über den Santa Muerte-Kult zu sprechen. Sprichst du eigentlich Spanisch, Ralf?
Ja, allerdings relativ rudimentär. Ich war letztes Jahr, da bin ich auch ein bisschen so über das Thema gestolpert, obwohl ich nicht in Mexiko war, sondern in Kolumbien und in Panama. Und da habe ich dann vorher bezeichnenderweise über einen Podcast Spanisch gelernt. Es geht aber, also ich meine, ich hatte Italienisch in der Schule, also bei uns in Südösterreich ist Italienisch sehr wichtig, da habe ich das halbwegs passabel gelernt, kann es heute zwar auch nicht mehr richtig, aber als Grundlage hat es dann doch geholfen und inzwischen, ich verstehe Spanisch passiv ganz okay, so 60-70%, ich komme zurecht, aber viel mehr auch nicht, also auch jetzt in der Recherche für das Thema, ich könnte keine ganze Quelle auf Spanisch lesen, zumindest nicht ohne richtige Anstrengungen, aber so einzelne Begriffe, das geht ganz gut.
Okay. Das heißt, die spanische Aussprache, wenn die bei mir völlig daneben liegt, dann darfst du die gerne korrigieren, weil ich spreche nämlich kein Spanisch. Und genau, mit dem Santa Muerte-Kult bewegen wir uns vor allem im lateinamerikanischen Bereich. Der kommt jetzt aber auch nach in die USA, sagen wir gleich noch ein bisschen was dazu. Mhm. Also ich muss sagen, du hast ja das Thema vorgeschlagen und bevor ich jetzt mich damit beschäftigt habe, kannte ich Santa Muerte vor allem aus, nee, nicht Breaking Bad, sondern aus Better Call Saul, aus dem Spin-off von Breaking Bad, gibt es eine Szene, wo auch die Santa Muerte angebetet wird, die Todesheilige sozusagen, wo zwei Kriminelle diesem Skelett opfern.
Ja, das sind wir eh schon ein bisschen bei den Vorurteilen, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden.
Genau, da kommen wir dann auch noch drauf, aber das ist so ein, also was ich damit sagen wollte, ich glaube, dieser Santa Muerte-Kult ist sehr in der Popkultur angekommen auch. Also da gibt es ganz viele Anspielungen drauf, auch in Serien oder daher könnte man das vielleicht kennen. Von daher fanden wir es ganz spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen und auch da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Was heißt es denn eigentlich, dieser Santa Muerte-Kult? Woher kommt der? Wie sieht das genau aus? Welche Rituale gibt es da? Was glauben die Leute eigentlich, die sich diesem Kult anhängen? Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen in einer lockeren Runde miteinander plaudern.
Genau.
Ja, und ich würde sagen, ich beginne einfach mal. Wir haben so den erstmal eine kurze Beschreibung dessen, was eigentlich Santa Muerte ist und was es da für Symbole gibt. Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn Santa Muerte gibt es in ganz, ganz vielen Ausprägungen. Da gibt es zwar gewisse Dinge, die alle gemeinsam haben, aber in vielen Symbolen und Details unterscheidet sich das auch. Das fängt schon damit an, dass Santa Muerte nicht überall Santa Muerte heißt. denn die Namen, die es da gibt, die variieren lokal sehr und die verändern und entwickeln sich auch. Also jetzt kommt meine nicht vorhandene spanische Aussprache zum Tragen. Namen, die ich da gefunden habe, war La Madrina, La Flaca, La Santita. Was heißt wahrscheinlich die Heilige, oder?
Santita ist dann die kleine Heilige.
Tita. Genau. Die kleine Heilige, genau, so eine Verniedlichungsform. Ja. La Hermania Blanca und Mininia Blanca, auch genau.
Also die weiße Schwester und die weiße Tochter quasi dann.
Ja, genau, weil sie oft auch in weißen Kleidern gezeigt wird. Und manchmal gibt es sogar auch Vornamen für Santa Muerte. Esperanza zum Beispiel.
Okay, ja, die Hoffnung.
Die Hoffnung, ja, genau. Das passt ja auch zu dem, was wir nachher noch sagen werden. Ein bisschen. Ja,
was mir auch gekommen ist, Santissima Muerte auch noch, also die Allerheiligste, der Allerheiligste Tod wird auch noch.
Auch das passt zu dem, was nachher noch mit den Beschreibungen kommt, genau, oder bei den Glaubenssätzen. Und man muss sagen, diese Santa Muerte ist grundsätzlich erstmal eines, nämlich eine Personifikation des Todes. Und dabei ist vielleicht auch wichtig zu sagen, sie wird nicht als ein verstorbenes menschliches Wesen betrachtet, also nicht jemand, der tatsächlich gelebt hat, sondern als eine symbolische Personifikation des Todes an sich. Und man bezeichnet Santa Muerte auch oft als Todesheilige. Also sie ist, auch interessant fand ich, die einzige weibliche Darstellung des Todes, den man in Latein- und Nordamerika findet. Oder hast du da was Gegenteiliges gefunden? Also sonst gibt es meines Wissens nur männliche Darstellung des Todes.
Ja, da ist mir auch nichts anderes vorgekommen. Es gibt natürlich so verwandte Phänomene, die ja auch oft ein bisschen mit ihr verbunden werden. Zum Beispiel ja auch die Nationalheilige Mexikos, die ja oft mit Santa Muerte ein bisschen jetzt verbunden wird, von den Anhängern von Santa Muerte. Die Jungfrau von Guadalupe, die ist ja eine sehr alte, ist ja ein Heiligenbild in Wirklichkeit, ist eine Gestalt der Jungfrau Maria, soweit ich es verstehe. Aber die wird jetzt gerade von Anhängern der Santa Muerte quasi mit der teilweise gleichgesetzt und so. Aber das sind ja alles so in gewissen Teilen der Glaubenden sicher verbreitete Ideen. Aber jetzt, generell gibt's ja nichts Offizielles zum Santa Muerte-Kult. Und gerade so diese Ideen, wo dann andere Frauengestalten mit reinfließen, werden vielleicht in Teilen geglaubt, ist jetzt aber sicher nichts, was sehr zentral ist. Und als tatsächliche Totenheilige in dem Sinn ist sie meines Wissens nach auch die einzige.
Genau, und Santa Muerte wird meistens, das kommt ein bisschen so, wie sieht die eigentlich aus, wenn ihr da gar kein Bild vor Augen habt, meistens wird Santa Muerte, das ist jetzt der Name, den ich benutze, keinen von diesen anderen, weil das einfach der gängige ist, als ein Skelett dargestellt, als ein Skelett, das auch noch ein franziskanisches Mönchsgewand trägt, also gerade diese Kutten mit der braunen Kutten mit der Mütze, die man so kennt. Es gibt allerdings auch Varianten, die dann Santa Muerte in einer Robe und in einem Schleier zeigen, also so eine Art Todesbraut vielleicht, die aber an die Jungfrau Maria erinnern sollen, tatsächlich. Oder auch in einem Erstkommunionskleid, also ganz weiß, deswegen auch dieses Weiße in den Namen, das wir gerade hatten, oder in einem Hochzeitskleid. Und es gibt dann auch Versionen, die wiederum aztekische Anklänge in dem Aussehen haben. Und das hat auch ein bisschen was mit dem Ursprung zu tun. Da sagst du, glaube ich, gleich auch noch was dazu.
Dann. Genau, ja, ist auch gar nicht mal so ein klares Thema. Also ja, da komme ich dann dazu.
Meist ist es so, dass dieses Skelett, dieses Santa Muerte in einer stehenden Pose dargestellt wird. Und manchmal sitzt sie allerdings auch, also auch da merkt man schon, da gibt's einfach alles in allen möglichen Versionen. In der rechten Hand hat sie oft eine Sense. Diese Sense ist oft auch verziert mit einem Totenkopf oder mit einer Rose. Und manchmal ist es tatsächlich auch keine Sense im ursprünglichen Sinn, sondern wird so als eine menschliche Wirbelsäule dargestellt. Ganz creepy irgendwie.
Ah, okay. Aber das ist schon ein bisschen vergleichbar, oder das kommt wahrscheinlich schon aus dem europäischen Sensenmann-Vorstellungen ein bisschen, oder? Oder ist da gar keine Verwandtschaft, deiner Meinung nach?
Das geht sicher damit einher. Ich vermute, dass das einfach so so vielleicht auch so ein bisschen universelle Vorstellungen sind, die da, wo man das gar nicht mehr genau auseinandertrennen kann, wo das jetzt herkommt und wo das hinfließt.
Also ich glaube, ein bisschen geht es ja da so um die Symbolik der Lebensfäden, die durch diese Sense durchschnitten werden und so. Aber das könnte ja auch was recht Universelles sein. Das ist ja auch nicht mal irgendwie was Christliches sonderlich, sondern sehr Allgemeines. Ja.
Dann hat sie oft noch eine Erde oder eine Waage in der linken Hand, also in der jeweiligen anderen Hand dann. In manchen Ausprägungen trägt sie auch eine Kerze, ein Buch oder einen Spaten. Also da merkt man schon ganz viel. Ich sage jetzt noch ein paar Worte dazu. Santa Muerte wird auch oft begleitet von einer Eule, von Saatgut oder von Münzen. Manche Statuen haben dann auch ein Bild vom gekreuzigten Jesus dabei, vom Heiligen Geist in Form einer Taube auch, von Goldstücken, ein vierblättriges Kleeblatt oder einem Hufeisen. Also warum ich das alles aufzähle, man sieht, dass diese Santa Muerte einfach vollgepackt ist mit Symbolik. Da packt man einfach alles rein, was man so findet, irgendwo, was man irgendwo kennt an Symbolik, an Glückssymbolik oder an christlicher Symbolik auch. Da wird alles mit vereint und dahinter steckt so ein bisschen der, ja, man könnte vielleicht sagen, auch bizarre Gedanke, dass je mehr bedeutungsvolle Symbole ein Objekt enthält, also in dem Fall dann die Santa Muerte, desto größer ist auch die Macht. Also es wird wirklich diese symbolische Macht damit, das symbolisch aufgeladen, indem man da alles reinpackt, was man hat oder auch in ganz verschiedenen Variationen das macht. Santa Muerte hat auch oft eine Krone auf, so Königssymbol, hat lange Haare und Schmuck auch, den die dann umgehängt hat. Und was ich ganz lustig fand, es gibt sowohl feste Altäre, also wo dann einfach so Orte sind, wo Santa Muerte steht. Es gibt aber auch mobile Altäre, die dann so ein bisschen rumfahren durch die Gegend. Oder was man
wirklich?
Was man natürlich auch findet, ist, dass in Trucks oder in Bussen oder in Taxen so Santa Muerte kleine Altäre sozusagen aufgebaut sind. Was man auch so aus Serien kennt, wenn da vorne, meistens kennt man es irgendwie mit einem Kreuz, wenn man diese Serien sieht, aber das gibt's auch mit Santa Muerte.
Das hat so ein bisschen wie diese Wackeldackel.
Genau, so ein bisschen Wackeldackel Santa Muerte, die dann vorne auf der Ablage steht, ja. Genau.
Ja, genau.
Ja. Genau. Und dann, was ganz wichtig ist bei Santa Muerte, sind die Farben. Also das ist ein sehr buntes Ding auch oft und bestimmte Farben kommen da einfach immer wieder vor. Entweder bei den Accessoires, die ihr da beigestellt werden, oder auch vor allem in Kerzen, die dann bei zum Beispiel Opferungen angezündet werden. Und diese Farben haben ganz unterschiedliche Bedeutungen, das sage ich auch mal ein paar. Also Rot, kann man sich denken, steht für Liebe, für die Leidenschaft, für Beziehungen. Also wenn da irgendwie was in die Richtung von Santa Muerte verlangt wird, ist die Farbe dominant. Weiß steht für die Reinigung. Schwarz steht für oder auch gegen schwarze Magie, also das auch das Eliminieren von Negativen. Violett steht für Gesundheit. Gold oder Gelb steht für Geld oder Wohlstand. Blau steht für spirituelle Konzentration oder Weiterbildung. Also das ist wirklich, da gibt's enorm viel Zeugs. Grün steht für Probleme mit dem Gesetz und der Gerechtigkeit. Und das ist auch so, dass sich diese Farben immer stetig weiterentwickeln. Also das sind so die, sag ich mal, Grundfarben, die es schon länger gibt. Jetzt habe ich gelesen, es gibt auch neue Erscheinungsformen von Santa Muerte, die auch neue Farben mit sich bringen. Also zum Beispiel ist wohl erst in letzter Zeit dann entstanden, dass es auch noch die Farbe Bernstein gibt, das tatsächlich für die Heilung von Drogenabhängigkeit oder gegen Alkoholismus steht. Braun für die Erleuchtung und für die Weisheit. Und Rosé soll die Liebe stärken. Also ja, das sind so neue Farben, die da wohl aufkommen. Und dann gibt es natürlich ganz praktisch auch, es gibt ja dann diese Devotionalienläden, wo man das Zeug auch alles kaufen kann. Und beliebt sind dort auch siebenfarbige Kerzen, die dann einfach alles vereinen. Das ist doch auch praktisch, oder?
Das ist echt, das ist bezeichnend. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was Santa Muerte an sich ja schon ist.
Das stimmt.
Dass sie einfach alles vereint,
guter Punkt, ja.
Und alles kann.
Einfach das nochmal komprimiert, genau.
Genau, nochmal ein bisschen mehr. Und wie ist das prinzipiell, wie wird das verwendet von den Leuten? Also die sehen dann Santa Muerte als eine Heilige quasi. Und von dieser Heiligen wollen sie dann, dass sie irgendwelche Wunder wirkt. Im Endeffekt darauf läuft es hinaus, oder?
Genau, ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Also erstmal, es gibt auch so diese öffentlichen Altäre, die es dann gibt, die an festen Orten sind, die werden auch von bestimmten Personen gepflegt. Und die haben dann auch Unterstützer, die das Ganze finanzieren, die nennen sich dann auch Paten, so dass das alles finanziert ist und diese Altäre regelmäßig gesäubert und erneuert werden. Und auch werden Santa Muerte immer wieder die Kleider gewechselt. Also die hat nicht immer das Gleiche an, sondern das wird auch mal dann durchgewechselt und gewaschen.
Auch nach den Farben wahrscheinlich.
Auch nach den Farben, denke ich, ja, das genau. Aber das kann ich jetzt gar nicht sicher sagen, nach welchem System das dann gewechselt wird. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Anhänger von Santa Muerte tatsächlich eigentlich zuerst mal oder zugleich auch römisch-katholische Christen sind. Das heißt, die kommen aus einem christlichen Hintergrund oder haben diesen christlichen, kommen nicht nur daraus, sondern haben den auch und behalten den auch. und die Santa Muerte fügt sich dann in deren Vorstellung als eine weitere der Heiligen ein, die man ja aus der katholischen Kirche kennt. Allerdings ist es tatsächlich so, dass sie als die mächtigste von den Heiligen angesehen wird. Deswegen der eine Name, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, den du vorhin genannt hattest, die höchste der Heiligen oder sowas übersetzt.
Santissima, genau, ja.
Santissima, genau, also diese Steigerungsform, des Superlativ ist das ja sogar, also die höchste Steigerungsform, also die höchste der Heiligen. Es ist also eigentlich eine Heiligenverehrung. Ich meine, ich als Protestant bin da eh sehr skeptisch gegenüber Heiligenverehrung, muss ich gestehen. Bei Santa Muerte ist es aber ganz deutlich, dass es eben nicht nur eine Heiligenverehrung ist, sondern ich würde sagen, in den Formen, in denen man das findet, das ist eine Heiligenanbetung bei Santa Muerte mit Opferungen. Und es wird ja tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, eine richtige Aktion von ihr erwartet. Also es werden Wunder von ihr erwartet. Das zeigt schon sehr deutlich, da ist die Grenze sehr fließend zwischen Gottstatus und Heiligenstatus, würde ich mal sagen.
Ja, das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Wenn man so viel mit dieser Figur, dieser Gestalt verbindet, ja gut, von mir aus wird sie als Heilige gesehen und die Leute, die sie anbeten, sehen sich trotzdem noch als römisch-katholisch. Aber die Unterscheidung zwischen einer so allmächtigen Heiligen, die im Prinzip alles kann, die man nicht nur verehrt, sondern anbetet, zu einem Gott, ist ja nicht mehr allzu klar zu ziehen, oder?
Nee, genau. Also da würde ich auch voll zustimmen. Deswegen habe ich das gerade so ein bisschen ausgeführt mit der, das ist für mich eine Anbetung und dann, wie sich das darstellt. Und da ist dann einfach nicht mehr klar zu trennen. Ich vermute auch, dass die Gläubigen selber das in vieler Weise gar nicht so richtig trennen, sondern, also das sieht man auch, die wird manchmal als Botin Gottes verstanden oder angeredet. Also dann ist noch irgendwie klar dieser heiligen Aspekt im Vordergrund vielleicht oder dieser Engelaspekt, wenn sie als Botin eines Gottes verstanden wird. Manchmal wird sie aber dann schon tatsächlich als die Frau Gottes bezeichnet. Also das ist dann schon wirklich, mehr oder weniger auf Augenhöhe.
Ja.
Oder als der Heilige Geist, habe ich auch gelesen. Und das ist dann wiederum ganz klar Gottstatus, wenn man aus dem christlichen Hintergrund kommt. Die Dreieinigkeit, Heiliger Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
ja,
ist ein Teil Gottes. Also da ist dann ganz klar dieser Gottstatus, der von ihr angenommen wird. Also von daher ist das wirklich, würde ich sagen, mehr als eine Todesheilige. Man könnte sogar von einem Todesgott sprechen, würde ich behaupten.
Wobei ich interessant finde, dass der Tod in den Wünschen und in den Erwartungen, die man an Santa Muerte stellt, kaum eine Rolle spielt, oder? Man wünscht sich ja alles Mögliche, von Liebe zu Reichtum zu Gesundheit. Okay, gut, Gesundheit hat einen Todesbezug. Aber der Tod ist nicht so präsent.
Das stimmt, das fand ich auch interessant. Das habe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz durchschauen können in vielen Teilen, warum jetzt dieser Todesgott sozusagen für diese Wünsche herhalten muss. Also oft haben die Wünsche eher einen Alltagsbezug. Es geht nicht um. Aber da kann man vielleicht später nochmal bei der Funktion, habe ich da noch ein paar Sachen, wo man das vielleicht dann ein bisschen raus verstehen kann, warum dann ausgerechnet Santa Muerte so wichtig ist für viele. Mir ist an der Stelle noch wichtig zu sagen, dass die, weil ich es jetzt gerade so ausgeführt habe, dass das alles römisch oder vieles aus dem römisch-katholischen Hintergrund kommt. Also man muss da ganz klar sagen, die römisch-katholische Kirche akzeptiert die Verehrung von Santa Muerte offiziell nicht als Teil des katholischen Glaubens. Das wird ganz klar abgelehnt, sogar als satanisch abgelehnt. Also da ist die offizielle katholische Linie mit Bezug auf Santa Muerte ganz klar, dass das kein Teil, keine offizielle Heilige ist und auch kein Teil der Verehrung in der katholischen Kirche sein darf. Aber das interessiert viele Gläubige, also interessiert die Anhänger nicht. Ist ja auch irgendwie klar, da klafft natürlich dann auch der gelebte Glaube, der Volksglaube auseinander mit dem, was die Institution sagt. Aber das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Das passiert ja auch an vielen Stellen.
Ja, also es gab ja sogar ich habe da auch nochmal ganz kurz nachgeschaut, eine offizielle Stellungnahme sogar von Papst Franziskus dazu. Der hat Mexiko in den letzten Jahren ja irgendwann mal besucht und wir kommen ja gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Santa Muerte ist in erster Linie ein mexikanisches Phänomen. Und er hat dort sein Bedauern fast schon darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Leute hier Illusionen anhimmeln und dass sie makabre Symbole in ihren Glauben mit aufnehmen und damit, ja, mit dem Tod quasi mehr oder weniger, und da kommt das Satanische rein, im Austausch für Geld oder für andere Geschenke mit dem Tod handeln. Und das war so, also ich habe jetzt nur das englische Zitat von Franziskus, er hat gesagt, those who praise illusions and embrace the macabre symbols to commercialize death in exchange for money. Also es ist schon bis eigentlich zu den obersten Stellen oder zu der obersten Stelle der katholischen Kirche durchgedrungen. Also das wird wirklich auf allen Ebenen der römisch-katholischen Kirche abgelehnt. Das ist, kann man schon sagen.
Ja, ja. Und es gibt ja auch eine eigene Kirche tatsächlich, die sich von der römisch-katholischen Kirche abgetrennt hat, die Traditionalist Mexican American Catholic Church.
Genau, ja.
Also in dieser Kirche ist Santa Muerte eine Heilige und sogar die wichtigste Heilige und wird in den Gottesdiensten, die dort auch gefeiert werden und in den Ritualen als erste der Heiligen auch angerufen. Also da gibt es tatsächlich eine institutionelle Abspaltung, wobei die, glaube ich, noch in sehr jungen, ich glaube 2003 ist die erst gegründet worden. Also die ist noch sehr jung, mit, wenn man von Kirchen redet, sind 16 Jahre nicht besonders alt. Und von daher ist die jetzt auch noch nicht so in den Strukturen gefestigt und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie groß die ist. Genau, aber es gibt diese institutionelle Abbildung dieses Glaubens auch, wobei der schon weit, also im Prinzip ein uninstitutionalisierter Glaube ist. Also der ist, wir reden hier von Volksförmigkeit und nicht von irgendwas, was von einer Gruppe dominiert wird, wie das genau aussieht.
Eben, also ich komme auf diese Kirche dann auch nochmal kurz zu sprechen. Ein Grund, warum die ja gerade jetzt auch nicht so relevant ist, abgesehen davon, ist, dass der Gründer im Gefängnis sitzt.
Ah, okay, dann bin ich gespannt, was du gleich noch erzählst. Genau. Ja, um noch einen Satz zu den Glaubenssätzen zu sagen, man glaubt tatsächlich, wie gesagt, dass Santa Muerte übernatürliche Kräfte hat und auch tatsächlich Wunder tut. Sie wird angerufen für Schutz, für Stärke, auch in der Hoffnung auf Veränderung konkreter Lebenssituationen. Also da kommt auch dieser Hoffnungsaspekt nochmal vor. Und in der Hoffnung darauf, dass das, was gerade auch schief läuft, gerade gerückt wird. Im privaten Leben Einzelner, im Leben der Familien und auch im Leben von größeren Gemeinschaften. So Anhänger, die dann zur Santa Muerte kommen, die bitten sie zum Beispiel um Liebe, um einen festen Arbeitsplatz, um Gesundheit, um Schutz vor Rivalen oder auch um Schutz vor Feinden. Und ich habe ein kurzes Gedicht gefunden, das ich mal ganz kurz vorlesen würde, wenn das okay ist für dich, Ralf.
Ja, weil ich Spanisch?
Ich habe es übersetzt auf Deutsch, es war auf Englisch und ich habe es auf Deutsch übersetzt. Also es hat auch diese Gedichtform dadurch leider verloren. Aber es fasst ganz gut die Bedeutung zusammen, die Santa Muerte für ihre Anhänger hat, finde ich. Du bist zu einem sehr besonderen Wesen in meinem Leben geworden. Ich denke an dich in jedem Augenblick und mein Glaube an dich wächst immer mehr. Seit ich dich kenne, fühle ich mich nicht mehr alleine. Ich weiß, dass Gott dich zu mir geschickt hat, und so frage ich dich mit großer Liebe. Du willst das Beste für deine Söhne und Töchter, und du weißt, was in unseren Herzen ist. Also, mein Mädchen, weißt du auch bereits, was in meinem ist. Du weißt alles über mich, du kennst alle meine Bedürfnisse, und deshalb bitte ich dich mit großer Liebe, ich trage dich für immer in meinem Herzen. Also das war so ein Gedicht, das ich an Santa Muerte gerichtet ist und das ich gefunden hatte. Und das fand ich schon irgendwie hochspannend, das zu lesen. Da kommt diese Allwissenheit vor, also Santa Muerte weiß alles. Gleichzeitig ist die Rede vom Bote Gottes und nicht von einem Gottstatus an sich. Zugleich sind wir aber wiederum Söhne und Töchter von Santa Muerte. Also da kommt nochmal das, was ich vorhin angedeutet habe, raus. Es ist irgendwie so eine Zwittergestalt zwischen Gott und Heiliger. Wobei, glaube ich, in der Frömmigkeit oder im Verständnis der Gläubigen eindeutig dieser Gottstatus dominiert. Gerade durch diese Allmacht und durch diese Wünsche, die erfüllt werden können.
Wobei der Großteil der Gläubigen wahrscheinlich das gar nicht hinterfragt. Also ich schätze, dass für die Frage, das ob das auch, jetzt ein Heiliger oder ein Gott ist, keine Rolle spielt.
Das denke ich auch. Also ich glaube, das ist jetzt natürlich ein analytischer Blick drauf, den wir von außen haben. Ich denke, in der Alltagspraxis spielt das keine Rolle. Genau. Dann gibt's sage ich noch zwei Worte mal vielleicht zu Ritualen, die es so gibt. Das ist auch sehr vielfältig, deswegen kann man da, glaube ich, auch gar nicht so viel drüber sagen. Ich glaube, dass man kann sagen, dass das Hauptritual sind diese Opferungen. Da wird dann ein Bild von Santa Muerte auf den Altar gestellt oder sogar falls vorhanden, diese Skulptur, die dann entsprechend geschmückt ist. Falls sowas nicht verfügbar ist, reicht manchmal auch ein Schädel oder eine weiße Rose, die dann Santa Muerte repräsentieren. In vielen Fällen, fand ich interessant, wird auch ein Glas Wasser vor den Altar gestellt. Und dieses Wasser soll die Anwesenheit von Leben symbolisieren. Also gerade auch dieser Gegensatz zum Tod, interessanterweise. Die Fruchtbarkeit, die Reinheit. Und es gibt wohl tatsächlich Warnungen davor, destilliertes Wasser zu verwenden. weil das destillierte Wasser anscheinend nicht die Energie und das Leben hat, die es haben sollte für dieses Ritual. Also fand ich irgendwie diesen ganz interessanten Aspekt.
Das ist ja wissenschaftlich wahrscheinlich korrekt. So nährstoffmäßig und so.
Das stimmt, ja, wahrscheinlich nährstoffmäßig tatsächlich korrekt, genau. Diese Opferungen beinhalten dann diese Opferkerzen, die ich vorhin auch schon genannt habe, die dann angezündet werden in verschiedenen Farben. Auch gibt's dann wieder kleine Statuen, die geopfert werden, Blumen werden geopfert, da ist viel Weihrauch dabei, es werden Früchte geopfert, Süßigkeiten geopfert, Zigarren und Zigaretten und auch Alkohol. Und bei Zigarren und Zigaretten fand ich dann auch interessant zu lesen, dass die opfernden Gläubigen dann oft auch den Rauch dieser gerauchten Zigaretten auf Santa Muerte blasen. Das ist so ein Segenszeichen, das wird als Segenszeichen gedeutet. Und es gibt ganz viele Parallelen in diesen Ritualen, die da vollzogen werden, zu Liturgiestücken der römisch-katholischen Kirche. Das liegt natürlich auch schlicht daran, dass viele aus dem römisch-katholischen Hintergrund kommen und eben das, was sie kennen, dann auch da reintragen. Bei Santa Muerte findet man in den Ritualen dann zum Beispiel auch das Ave Maria, das regelmäßig gebetet wird. Das Vater Unser kommt auch in dem Kontext vor und das Ehre sei dem Vater, was man in den, also Vater Unser ist jetzt nicht explizit katholisch und das Ehre sei dem Vater auch nicht unbedingt. Das ist in beiden großen christlichen Kirchen auf jeden Fall noch auch sehr verbreitet. Also solche Dinge finden dann auch Anklang in der Liturgie um Santa Muerte.
Spielt der Rosenkranz auch eine Rolle,
ja,
oder das nicht?
Ja, auch Rosenkränze werden da gebetet, genau. Also das kommt auch vor.
Doch.
Ja. Mhm. Ja, genau, so viel mal, wie gesagt, zu den Ritualen, das ist dadurch, dass es so ein diverser Kult ist, der so viele unterschiedliche Anspielungen und Anklänge hat, ist, glaube ich, das, was man allgemein sagen kann, damit gesagt.
Okay, dann versuche ich mal ein bisschen was über die Entstehung dieser Figur und der Kulte drumherum zu skizzieren, vielleicht von historischer Perspektive. Man muss vorauswerfen, es ist, wie du jetzt auch schon sagst, bei den Ritualen und bei den Glaubenssätzen ist es auch bei der Geschichte des Ganzen ziemlich schwer, das tatsächlich zu definieren und auch irgendwie jetzt festzumachen, weil einfach für ganz lange Zeit wir kaum etwas über diesen Glauben wissen. Und wenn wir etwas darüber lesen in irgendwelchen Quellen, die älter sind als 20, 30 Jahre, dann stellt sich immer die Frage, ob das denn wirklich die gleiche Sache überhaupt war oder ob einfach nur ähnliche Worte benutzt wurden, um es zu beschreiben, weil das Problem halt auch ist, Santa Muerte, heiliger Tod, Tod und heilig, das ist ein recht breiter Begriff. Es ist halt einfach so, wenn irgendwie die Spanier vor 300 Jahren, als sie da irgendwie noch Verwalter waren, irgendwas niedergeschrieben haben, was geschehen ist, also es gibt Quellen, wo das verwendet wird, dieser Wortlaut, kann man trotzdem nicht mit Sicherheit sagen, dass damit das gemeint ist, was wir heute als Santa Muerte bezeichnen. Also es ist ein bisschen schwierig. Prinzipiell kann man davon ausgehen, und das wird in den Quellen, also auch in den wissenschaftlichen Quellen, den wenigen, die es gibt, immer wieder auch mit mehr oder weniger viel Gewicht auch erwähnt, dass es eine synkretistische Religion ist, die zwischen einerseits eben katholischen, europäischen Einflüssen, spanischen Einflüssen und präkolumbianischen Einflüssen irgendwo entstanden ist. Das heißt, man geht davon aus, dass einerseits präkolumbianische, aztekische Glaubenssätze da eine Rolle spielen, wobei ich da ein bisschen vorsichtig damit sein würde, gleich nochmal ein bisschen mehr dazu, und dass das eben dann sich vermischt hat mit katholischen Ideen und Vorstellungen, die eben durch die Spanier in das heutige Mexiko dann gekommen sind. Was oft als aztekischer Kern angesehen wird, ist die Idee des Totengottes selbst. Es gibt ja bekanntlich, wenn man jetzt von Luzifer absieht, der, naja, zumindest kein Gott ist, ne, gibt es im Christentum logischerweise keinen Totengott, es kann ja nur einen Gott geben. Und dementsprechend ist die Logik, dass es so einen mächtigen Totengott gibt, natürlich im Kern nicht christlich. Und es wird oft angenommen, das muss dementsprechend aus aztekischer Zeit kommen. Und von allem, was wir wissen über die Religion der Azteken, gab es auch tatsächlich Totengötter. Aber die Frage ist halt dann trotzdem, ob da der Zusammenhang wirklich so klar zu ziehen ist. Ich werde die Namen dieser zwei Totengötter jetzt nicht sagen. Ich glaube, du weißt, wie aztekische Namen normalerweise klingen, enden irgendwie auf Ottel und fangen mit M an. Und es gab zwei. Ich probiere es gar nicht. Es gab zwei Totengötter, wo ich nicht wirklich zum Schluss gekommen bin, was die zwei unterscheidet. Die waren wohl ein Ehepaar. Mhm. Das heißt, diese zwei Götter waren auch verheiratet. Man kann sich das vielleicht ein bisschen wie im griechischen Pantheon oder so vorstellen, wie die Götter da funktioniert haben. Das heißt, die waren relativ menschlich in dem Sinne. Und ja, diese Totengötter, diese beiden, die haben halt über das Totenreich geherrscht, ähnlich wie Hades oder andere. Und es wird jetzt angenommen, dass diese Idee eines Totengottes, der für die Azteken wohl eine große Rolle gespielt haben dürfte, wie es Totengötter in allen Kulturen getan haben, unter anderem in der Idee von Santa Muerte überlebt hat. Was dann von katholischer Seite meistens als Kern genommen wird, ist einerseits die Idee eines Heiligen. Und das ist etwas, was man ja wirklich ganz oft hört, und das hört man auch in Europa oft, dass das Christentum, als es eben sich ausbreitete, alte heidnische Ideen übernommen haben soll und die halt mit neuer Bedeutung gefüllt haben soll, was meiner Meinung nach auch zu oft als Totschlagargument für so ziemlich alles verwendet wird, gerade im europäischen Kontext. Ich habe da zum Beispiel mal über Halloween geredet, dem allen möglichen heidnischen Ideen nachgesagt werden. Und so ist es auch dort. Also die Theorie, die kennst du ja sicher sehr gut. Da wird dann gesagt, okay, die Azteken glaubten an Totengötter, dann kamen die bösen Spanier, die erlaubten keinen Gott neben dem einen Gott. Und dementsprechend hat man das dann versucht anzupassen und hat aus dem Gott einen Heiligen gemacht.
Ja, abgestuft.
Genau, man hat abgestuft. Das gab es in Europa in der Spätantike, dem Frühmittelalter, auch nicht ganz so verbreitet, behaupte ich, wie oft unterstellt wird. Aber das gab es. Und ein bisschen was dürfte daran auch dran sein. Was aber auf jeden Fall zu sagen ist, du hast über die Symbolik und über die Darstellung ja auch schon geredet, dass die Idee dessen, wie sie aussieht, also die, mit der Sense, auch natürlich mit dieser Franziskaner, was eine Franziskaner? Dominik, nein. Was für eine Kutte war das? War es eine Franziskaner-Kutte?
auf dem kalten Fuß erwischt, ich habe es vorhin nur abgelesen.
Also, diese Mönchskutte.
Mönche, genau.
Na, Mönch stimmt ja nicht, ja, wie auch immer, Ordenskutte, keine Ahnung. Die
Franziskanisch
aus dem, war es Franziskanisch, ja. Sehr gut. Das schneiden wir nicht raus, das war ehrlich. Die Franziskanerkutte ist logischerweise aus dem europäischen Kontext übernommen. Man kann sicher auch die Idee des Sensenmanns da wiedererkennen. Ich bin jetzt nicht ganz in die Tiefe gegangen in der Recherche, aber soweit ich das verstehe, ist die Gestalt des Sensenmanns etwas, was in Europa so im Hochmittelalter aufgekommen ist, vor allem dann in der Zeit der Pest. Also das ist ein europäisches Symbol.
Also interessant, in der Zeit der Pest.
Das unter ist, anderem, ja, muss man okay. dazu sagen, das gab es sicher das auch anderswo.
Ja.
Wie gesagt, ich bin jetzt da nicht in die Tiefe gegangen. Das heißt, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ja, es scheint so, dass diese Symbolik mit der Sense und eben diesen Lebensfaden, der dort durchgeschnitten wird, gerade zur Zeit der Pest im 14. Jahrhundert aufgekommen sein soll. Wobei ich da immer dazu sagen würde, dass es sowohl in Europa wie auch anderswo ähnliche Vorstellungen auch vorher schon gegeben hat.
Ja, das
vielleicht weniger mit der Sense, aber zumindest die Grundvorstellung des Skeletts und des Totenkopfes ist schon um einiges älter. Also, und das gab es ja unter anderem auch bei den Azteken, von dem her auch da nicht so verallgemeinernd zu werden. Und ja, aus diesen Einflüssen symbolischer Art, von der Darstellung her, dürfte diese Santa Muerte irgendwie dann entstanden sein. Die Frage, wann das geschah, ist halt eine ganz andere. Also es wird dann ja oft, wenn man das so darstellt und sagt, es gibt eben aztekische Totengötter, dann wird oft damit impliziert, dass das sofort geschehen wäre. Also die Spanier kommen nach Mexiko, die Azteken sterben de facto aus und was übrig bleibt, entwickelt dann solche Ideen. Da wäre ich vorsichtig damit, wir wissen davon nichts. Mhm. Die erste Erwähnung von einer Figur Santa Muerte, wie auch immer das verstanden wurde, ist erst aus dem 18. Jahrhundert. Das heißt, da sind wir auch ja mindestens 200, 250 Jahre nach der Eroberung Mexikos durch die Spanier. Und da ist die Erwähnung dann tatsächlich in Dokumenten der Inquisition, was relativ spannend ist. Und es waren anscheinend dann Ureinwohner, also Indios, die sich anscheinend verschanzt haben vor der Inquisition. Und es wurde da in dieser Quelle dann beschrieben, wie die sich da verhalten haben. Und anscheinend haben die sich irgendwo versteckt in einer Hütte oder in einer Höhle, das ist nicht ganz sicher, und haben dort unter anderem eben einen heiligen Tod verehrt und haben wohl auch irgendwie auch Drogen waren da im Spiel und also so nicht allzu klare Definition, was das wirklich bedeutet hat, was die da gemacht haben, aber das Wort Santa Muerte kommt eben darin vor.
Ja.
Okay. Egal, was wir jetzt annehmen, wann das entstanden sein könnte, sagen wir einfach mal ganz grob, irgendwann in den letzten 200 Jahren dürfte eine Grundidee eines toten Heiligen in gewissen Kreisen sicher entstanden sein. Aber für lange Zeit war Santa Muerte eine rein private Form der Anbetung und wurde von Leuten, wie du es ja schon gesagt hast, die nach außen hin und wohl auch im Selbstverständnis Katholiken waren, zusätzlich angebetet. Und das war halt nichts Öffentliches. Also wir wissen es nicht. Es gibt ab und zu so Beschreibungen aus den 40ern und 50er Jahren, also 1940ern, 50ern, wo eben über solche Anbetungen geredet wird, aber wirklich sehr sporadisch. Und wie weit verbreitet das war, können wir eigentlich gar nicht sagen. Und das Interessante daran, wenn man jetzt eben versucht, über die Geschichte von Santa Muerte zu reden, die tatsächliche greifbare Geschichte ist extrem kurz. Wir haben es jetzt noch nicht so angesprochen, aber du hast vorhin gesagt, diese eine Kirche wurde 2003 gegründet. Viel älter ist die gesamte Idee eigentlich auch nicht. Also das kommt alles in den späten 90ern, frühen 2000ern eigentlich erst auf. Und der große Aufschwung ist wahrscheinlich verbunden mit dem Drogenkrieg in Mexiko, der eben in den 90er Jahren begonnen hat.
Das ist natürlich spannend, genau, dass dann sozusagen man nicht weiß, wie lange das vorher schon bei den einzelnen Leuten da war oder in verschiedenen Formen, Ausprägungen da war. Und dann ist es eben rausgebrochen, durch diesen Drogenkrieg wurde es dann auch populär, mal platt gesagt, oder halt, ja.
Genau, also ich würde auch sagen, es ist ja wahrscheinlich was zutiefst Menschliches. In Zeiten von Krisen neigt man eher dazu, zu nicht nur Sekten, wie du dann oft drüber redest, da spielt sicher das Gleiche eine Rolle, dass persönliche Krisen oder auch gesellschaftliche Krisen im größeren Umfang, Wirtschaftskrisen und so weiter, Kriege, die sind halt ein guter Nährboden für all diese Ideen, sowohl, dass man einer Sekte beitritt, als auch, dass man sich vielleicht neuen Heiligen zuwendet.
Ja.
Das Gleiche kann man auch über politische, extremistische Bewegungen sagen. Also, und das spielt in Mexiko mit dem Drogenkrieg der frühen Mitte 90er auf jeden Fall mit rein. Das war die Zeit, als, ich weiß nicht, ich denke mal, viele Zuhörer und vielleicht auch du haben Narcos ja gesehen.
Nee, ich habe es noch nicht gesehen.
Ah, okay.
Aber ich kenne es vom Hören her, aber ich habe es nicht gesehen.
Genau, also ich kenne nur die erste Staffel, wo es um Kolumbien und Escobar geht, aber da gibt es ja anscheinend auch eine Narcos-Mexiko-Staffel oder sogar eine ganze Serie, weiß ich gar nicht.
Mhm.
Und dort bekommt man das ja auch ganz gut mit. In den 80ern war die Zeit, als erstmals Kokain in wirklich nennenswerten Mengen zuerst noch über den Luftweg meistens oder über Schiffe von Kolumbien nach Miami gebracht wurde. Und in den 90ern ist dann dieser Moment, wo es ganz im großen Stil über Mexiko nach Amerika transportiert wird. Und das ist der Moment, wo einerseits Mexiko zu dem wurde, was es eben heute noch ist im Sinn der Bandenkriminalität. Also all diese Probleme, die man in Mexiko immer wieder hört von diesen Drogenschmugglerbanden, all den Morden und so weiter, das begann im großen Stil da, weil dann eben auch die mexikanische Regierung mit Unterstützung der US-amerikanischen Regierung begonnen hat, dagegen vorzugehen. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo Santa Muerte so richtig Fuß fasst.
Also ist Santa Muerte die Heilige der Kriminellen und Drogenkönige?
Unter anderem. Dazu sagen wir dann, glaube ich, eh noch ein bisschen was, du vielleicht auch bei der Funktion. Es ist ein Vorurteil, das gerade, wie du sagst, so bei Better Call Saul oder in anderen Serien halt immer wieder auch platt gedrückt wird. Und schon auch in den Medienberichten, gerade in den US-amerikanischen, wenn dort über Santa Muerte die Rede ist, dann sehr oft im Zusammenhang mit Drogenschmugglern.
Es trifft ja auch in gewisser Weise zu, aber es ist eben nicht alles, würde ich behaupten, oder? Wie siehst du das?
Genau.
Mit der,
würde ich auch sagen, also im Endeffekt ist es so, dass es in Mexiko eine sehr breite Anhängerschaft gibt, die weit darüber hinausgeht. Also ja. Man kann davon ausgehen, dass es mehr als 10 Millionen Menschen gibt, die in irgendeiner Form an Santa Muerte glauben und das auch in irgendeiner Form ausführen.
Also ich habe tatsächlich gelesen, dass der Santa Muerte-Kult zu den am schnellsten wachsenden neureligiösen Bewegungen in den USA jetzt gehört. Also
in den USA sogar?
Ja, wow. Sogar in den USA. Ja. Und man darf derzeit von 10 bis 12 Millionen Anhängern ausgeht. Also ich weiß,
nur in den USA oder allgemein?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich schätze mal allgemein. Okay. Das scheint mir für die USA zu hoch viel zu sein.
Ja, weil ich habe auch gelesen, irgendwie von 10 bis sogar 20 ja. Millionen wird geschätzt ja. weltweit. Also in erster Linie Mexiko, USA.
Es ist auch unfassbar schwer zu schätzen. Wie willst du sowas schätzen? Also
unmöglich eigentlich. Es ist absolute, ja, es ist eine Schätzung. Es ist halt keine Wissenschaft. Ja. Aber wir können davon ausgehen, es sind wahrscheinlich mehr als 10 Millionen.
Ja.
Und logischerweise, es gibt nicht 10 Millionen Drogenschmuggler, nicht mal in Mexiko, auch wenn dort sicher viele Bad Hombres unterwegs sind, ja. wie Trump sagen würde. Also es sind sicher nicht 10 Millionen. Also ist das schon eine sehr starke Vereinfachung. Ursprünglich ist es so, dass es die verarmte Arbeiterschicht, also die Working Poor vor allem waren, die da ursprünglich dahin gezogen wurden. Da geht es vor allem um die ärmeren und auch kriminelleren Vororte von Mexiko-Stadt. Da hat es in ganz großen Stil angefangen. Dann auch in unterschiedlichen nordmexikanischen Städten, Guadalajara, anderen. Und eben vor allem in den Arbeitervierteln, in den armen Vierteln. Gerade auch, das waren natürlich auch die Viertel, wo die Drogenbanden ihr Personal rekrutiert haben, klar. Aber es ist auch mehr als das. Jetzt, heute ist es schon auch so, dass arme Leute im Allgemeinen auch am Land zunehmend an Santa Muerte glauben. Es ist also ein bisschen so eine Klassenfrage, nicht mehr nur eine geografische Frage, und es hat nicht direkt was mit dem Drogenhandel zu tun.
Genau, das wollte ich unterstreichen. Also, dass eben es mehr um erstens sozial schwache Schicht geht und zweitens auch um die von der Gesellschaft irgendwie ausgeschlossen sind. Also das wird, glaube ich, nochmal an dem Punkt ganz deutlich, dass zum Beispiel auch in der LGBTQ-Community Santa Muerte in Mexiko tatsächlich eine wichtige Rolle auch spielt, weil man eben von der Gesellschaft auch ausgegrenzt ist. Also das ist da ja nochmal ein bisschen extremer als bei uns mit der Thematik, weil eben alles so katholisch geprägt ist auch. Und genau.
Darüber bin ich auch gestolpert mit der LGBTQ. Es ist sicher auch was dran. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe da einige Artikel dazu gefunden, aber die Quellen sind so Vice Magazine und so. Da bin ich immer so ein bisschen kritisch, wie weit das wirklich verallgemeinbar ist. Was man schon sagen kann, die offizielle Kirche, über die du ja auch schon gesprochen hast, die sicher nur einen Teil dieser Bewegung einnimmt, aber die es natürlich gibt, also die praktiziert die Homo-Ehe. Das heißt, es ist schon was dran.
Genau, die sind sehr, also sehr aufgeschlossen in der Richtung, genau. Natürlich weiß man nicht, wie intensiv das dann da in der LGBTQ-Community verbreitet ist, aber letztlich zeigt es, auch wenn es jetzt vielleicht nur punktuell so ist, doch, dass es für welche, die in der Gesellschaft einfach auch einen schweren Stand haben, vielleicht auch ein attraktiver Partner ist, die Santa Muerte sozusagen.
Das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Und eine andere Gruppe, die da auch noch reinkommt, sind alle Leute, die in einem gefährlichen Umfeld leben oder arbeiten.
Ja, ja.
Also ganz allgemein, das trifft natürlich auf Drogenschmuggler zu, das trifft aber auch auf alle möglichen Kleinkriminellen zu, das trifft aber auch auf so alltägliche Dinge wie Taxifahrer zu. Taxifahrer gehören zu den ganz starken Anhimmlern von Santa Muerte, wenn man so will. Deswegen ist ja auch diese Vorstellung mit dem kleinen Schrein vorne im Taxi so präsent.
Ja.
Security-Dienste, aber dann auch auf der anderen Seite des Gesetzes, wenn man so will, Soldaten und Polizisten. Mhm. Die gehören da auch dazu. Das heißt, Randgruppen, Leute, die mit Gefahr leben im Alltag und vor allem die ärmeren Schichten, so würde ich es zusammenfassen. Vielleicht noch kurz, um jetzt auf die mehr oder weniger öffentlichen Ausprägungen kurz einzugehen, was es da gibt. Erst im Jahr 2001 ist der erste öffentliche Tempel eröffnet worden, also wirklich nicht allzu lange her, nicht mal 20 Jahre. Das war im Vorort von Mexiko-Stadt namens Tepito. einer dieser ja sehr passenden Viertel für die, wie wir gerade drüber geredet haben, Arbeiterviertel, auch recht hohe Kriminalität zu der Zeit schon. Und dort hat eine gewisse Enriqueta Romero einen Tempel eröffnet in ihrem Haus, der von der Straße aus einsehbar ist. Darin ist eine lebensgroße Santa Muerte-Statue, also in, ich glaube, 1,60 Meter Größe oder sowas. Mhm. Also wirklich ein sehr, ja, doch erwähnenswerter Schrein. Vieles von dem, was du auch schon gesagt hast, wird dort praktiziert. Also diese Frau Romero wechselt dann monatlich die Klamotten dieser Santa Muerte, unterschiedliche Kleider. Und zu Anfangs, also ab 2001 oder kurz danach, hat sie auch einmal im Monat einen Gottesdienst dort geführt. Und sie hat sich, das hast du ja auch schon gesagt, irgendwie als Priesterin selbst auch gesehen, als Dienerin von Santa Muerte. Und das war das erste Mal, dass es wirklich im öffentlichen Leben aufgekommen ist, dass es nach außen hin erkennbar war und dass es echt eine Messe auch gegeben hat. Also das gab es davor maximal im Familienumfeld. Aber, und dann gut, wenn man ihr glaubt, diese Frau Romero hat auch selbst gesagt in einem Interview, dass sie diese Funktion von ihrer Tante übernommen hätte.
Okay.
Das heißt, das ist spannend. Familienintern, ja, das ist also wirklich, ist die Frage, wie viel dran ist, wir haben halt nur ihr Wort, aber familienintern, so diese Frau Romero, gab es diese Feierlichkeiten schon. Und wenn wir jetzt dann rechnen, ihre Tante, gut, war dann vielleicht, sagen wir mal, 20 Jahre älter als sie, dann gab es das zumindest in den späten 70ern spätestens schon.
Ja.
Wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen zurückrechnen. Und so dürfte, wenn das stimmt, das wohl auch in vielen anderen Familien unter Umständen der Fall gewesen sein. Sie war es dann halt, die das nach außen getragen hat, das allererste in ganz Mexiko. Spielt sicher auch die Zeit eben mit rein, die ja schwieriger werdenden Bedingungen und auch die größere Nachfrage wahrscheinlich. Die Kirche, von der du gesprochen hast, ich versuche es jetzt mal auf Spanisch, die Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense, also eben diese traditionelle katholische Kirche Mexikos und der Vereinigten Staaten, wurde dann 2 Jahre später gegründet von einem gewissen David Romo. Und das war, ich glaube, nicht im gleichen Stadtviertel, aber in einem angrenzenden Stadtviertel von Mexiko, also von Mexiko-Stadt, und hat keinen direkten Bezug zu diesem Tempel. Man kann aber davon ausgehen, dass die sich schon irgendwie gekannt haben dürften. Und ja, es ist unmöglich zu sagen, wie viel Einfluss diese Kirche jemals hatte oder heute noch hat. Ich habe es schon vorhin angedeutet oder angesprochen, dass dieser David Romo momentan im Gefängnis sitzt. Hat nichts mit der Kirche zu tun, sondern er hat wohl, ich glaube, er hat Geld gewaschen für irgendeine so eine Kidnapping-Bande. Also wirklich ganz schiefe Sachen.
Auch ein Krimineller.
Dementsprechend, ja, auch ein Krimineller. Er war wohl nicht direkt Mitglied dieser Bande, aber ja, er hat für die irgendwelche krummen Geschäfte gedreht, Geld gewaschen, sowas in die Richtung, genau. Ja, und wir haben ja schon gesagt, welche Gruppen und auch welche Zahl an Gläubigen wir annehmen können. Es ist jetzt eben auch so, dass es zunehmend außerhalb von Mexiko eine Rolle spielt, gerade in den USA, das haben wir ja auch schon gesagt, da vor allem in all den Regionen, in denen Mexikaner leben. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass die Bewegung weit über das mexikanische kulturelle Milieu rausreicht, noch zumindest. Also davon kann man, glaube ich, nicht ausgehen. Es sind in erster Linie kulturelle Mexikaner, die an Santa Muerte glauben, auch in den USA.
Ja.
Aber dadurch, dass es einfach sehr viele Mexikaner in den USA gibt, ist das eine nennenswerte Zahl. Gerade in den Südstaaten, Arizona, New Mexico sind sehr stark, aber auch Kalifornien und auch in nördlicheren Staaten gibt es wahrscheinlich eine nennenswerte Zahl an ja der Santa Muerte Folgenden in irgendeiner Form. Aber auch in Mittelamerika verbreitet sich das zunehmend. Also in anderen Staaten, angrenzenden Staaten, zum Beispiel in Nicaragua oder in Guatemala. Mhm. Und anscheinend, das habe ich nur in einer Dokumentation gesehen, gibt es sogar schon Gläubige bis nach Kolumbien, was ja dann wirklich schon sehr weit weg ist. In irgendeiner Dokumentation über diesen Tempel der Enriqueta Romero da in Tepito sind Leute aus Kolumbien angereist, die haben, ich glaube, ihren Sohn verloren, irgend so ein Hintergrund, und sind dann für einen Tag dorthin gereist nach Mexiko, um eben um sein Seelenheil, ich weiß es gar nicht, was man da gebeten hat vor der Santa Muerte.
Das ist interessant.
Und sind am nächsten Tag oder am gleichen Tag wieder zurückgeflogen. Also anscheinend hat sich das zumindest in gewissen Kreisen schon sehr weit ausgebreitet. Ich muss aber dazu sagen, also in Mexiko, ein Freund von mir war letztes Jahr dort, sieht man Santa Muerte sehr häufig, Statuen, Bildnisse. In Kolumbien habe ich das in 3 Wochen kein einziges Mal gesehen. Also es ist schon noch ein großer Unterschied.
Ja, ist interessant, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass da diese Familie aus Kolumbien kam nach Mexiko, um wegen des Todes ihres Sohns an Santa Muerte zu beten. Wäre tatsächlich interessant zu wissen, was die da genau gebetet haben, weil...
Genau, also ich weiß leider nicht, was die da genau gemacht haben. Mir kommt jetzt, als ich es ausgesprochen habe, kam es mir jetzt komisch vor, Santa Muerte um das Seelenheil zu bitten, das passt nicht wirklich zu ihr. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, was die da, oder ich weiß auch nicht mehr, ob's genannt wurde, was die genau sich erwartet haben, aber es war ihnen offensichtlich einfach wichtig, dorthin zu gehen, sagen wir es mal so.
Ja, das ist interessant. Man könnte das ja genau als auch nochmal in diese Diversität reinfassen, dass es einfach auch keine institutionalisierte Sache gibt, was kann man eigentlich Santa Muerte bitten? Also gerade vielleicht beten die um Seelenheil und das ist für die einfach die Art, die anzubeten. Ich frage deswegen so nach, weil genau jetzt wir kommen jetzt ein bisschen zu der Funktion von Santa Muerte in der Gesellschaft oder auch bei der Anhängerschaft. Warum glauben eigentlich Leute an Santa Muerte? Mhm. Welche Funktionen erfüllt sie für die Anhänger? Und da passt eben das nicht so ganz ins Bild, dass man Santa Muerte um Seelenheil bittet, denn das ist eigentlich nicht das, wofür sie steht. Also Santa Muerte ist nicht so eine Heilige oder so eine, ja, ich nenne sie auch mal Göttin, für die man oder zu der man irgendwie um was bittet, was im Jenseits passiert, sondern was ganz Konkretes. Also es geht um konkrete Alltagssituationen. Du hast auch schon gesagt, viele werden angezogen von oder werden zu Anhängern dieses Kultes, die häufig mit dem Tod konfrontiert werden, auch in ihrem Alltag. Für die das einfach ein Thema ist im Alltag. Egal aus welcher Perspektive, jetzt hast du ja auch gesagt. Und dadurch wird einfach die Möglichkeit auch gegeben, dass man dem Tod sozusagen irgendwie ein bisschen gelassen entgegenblickt, dadurch, dass man ihn einfach umarmt und in die Alltagswelt reinholt, sage ich mal. Also das ist ja schon interessant zu beobachten, dass durch Santa Muerte ein Thema, das eigentlich sonst nicht vorkommt, zumindest in, sagen wir so jetzt aus westeuropäischer Perspektive einigermaßen wohlhabend lebend, ist der Tod jetzt nicht unbedingt allgegenwärtig.
Wobei da zu Mexiko oft das Vorurteil herrscht, dass dort der Tod eine viel positivere Konnotation hat.
Ja.
Aber dazu sage ich später auch nochmal ein bisschen was.
Aber auf jeden Fall ist Santa Muerte so eine Möglichkeit, auch den Tod in den Alltag einzubinden. Also das gehört einfach zum Leben dazu. Und das finde ich ist auch erstmal sehr positiv zu würdigen, dass man das Thema so offensiv angeht sozusagen. Mhm. Und nicht irgendwie in einem Todeswahn verfällt, sondern oh, wir werden alle sterben, Hilfe, Hilfe. Sondern das könnte man ja auch vermuten, dass es im Prinzip, wenn man sich diesen Kult nur mal von außen anguckt, könnte auch der Eindruck entstehen, dass gerade dieser Todeswahn gefördert wird. Man betet ja den Tod an, weil wenn man nicht weiß, was die da beten, dass es vielleicht darum geht, dass man irgendwie vom Tod bewahrt wird. Aber das ist ja eigentlich nicht so unbedingt der Fokus, der da gelegt wird.
Und auch, was ja schon vielleicht, wenn man das erste Mal davon hört, was man vielleicht aus dem europäischen Verständnis annehmen würde, dass da irgendwie eine Teufelsanbetung oder sowas damit verbunden wäre,
genau.
Das ist ja gar nicht der Fall.
Nee, das ist nicht der Fall, genau. Also es ist eher so ein sich abfinden mit, also dass der Tod einfach zum Leben dazugehört.
Ja, würde ich zustimmen. Das ist ja eigentlich etwas, was durchaus eine gesunde Einstellung ist. Jetzt abgesehen davon, dass Heiligenanbetung meiner Meinung nach und wohl auch deiner keine allzu gesunde Angewohnheit ist.
Wobei man den Katholiken, die zuhören, man muss der offizielle Heiligenverehrung sagen. Die sagen sie beten die Heiligen nicht an, sondern sie verehren die Heiligen. Auch da, meine protestantische Meinung ist da ein bisschen eine andere. Aber nur damit wir uns korrekt begrifflich auseinanderhalten.
Ja, ich schreibe auch niemandem irgendwas vor, aber im Prinzip würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass die Grundidee, dass der Tod ins Leben reingeholt wird und eben zumindest offen ein Platz auch gewürdigt wird, das ist ja meiner Meinung nach gesund, realitätskonform und von dem her erstmal zu begrüßen.
Genau, da sind wir eindeutig einer Meinung. Genau, und also haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, dass die Funktion natürlich auch bei vielen oder dass viele dann auch zu den Anhängern zählen, die ihre Hoffnung auf ein erfolgreiches Leben in einer normalen oder geregelten Gesellschaft verloren haben. Und Santa Muerte den Anhängern damit ja ermöglicht zum einen die Hoffnung wieder zu bekommen, indem sie auf konkrete Wünsche äußern, sage ich gleich noch was dazu, und auch, falls sich diese Hoffnungen nicht erfüllen, dem Tod auch gelassen entgegenzublicken. Also ja, so beiderlei Perspektive. Was ich noch gelesen habe, was ich ganz spannend fand, ist auch, dass Santa Muerte dabei hilft, die eigenen Ziele zu verwirklichen, denen, die sie anbeten, natürlich durch diese konkrete Wunschäußerung und durch den Gedanken, dass Santa Muerte eben Wunder tun kann. Und zwar unabhängig davon, ob das aus einer guten Intention oder aus einer schlechten Intention heraus entsteht. Also das macht, glaube ich, die Attraktivität für Kriminelle auch nochmal deutlich. Zumindest, ich weiß nicht, ob du da noch andere Informationen gefunden hast, aber dass Santa Muerte erstmal nicht entscheidet, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern das sozusagen, das sind die Wünsche derer, die sie da vor Santa Muerte bringen, und das ist legitim, egal ob das legale Wünsche sind oder nicht legale sozusagen.
Ja, das würde ich sogar noch ein bisschen breiter sehen. Mir ist in der gesamten Recherche keine Erwartungshaltung von Santa Muerte untergekommen. Ich kenne mich jetzt mit der heiligen Verehrung, ist das korrekte Wort, sagst du? Im Allgemeinen ja nicht so aus, aber ich hätte erwartet, dass eine gewisse Gegenleistung der Lebenden impliziert ist. Also irgendwie eine gewisse Lebensführung oder eine gewisse Gottesfürchtigkeit und so weiter. Das wird von Santa Muerte ja alles nicht verlangt. Also sie fragt nach nichts. Oder
also tatsächlich hab ich ein bisschen andere Infos da gefunden an einer Stelle. Also in diesem, da gibt es so ein wissenschaftliches Paper, das verlinken wir auch in den Shownotes, das sich recht auf, ja, ist, was heißt ausführlich, das sind 6-7 DIN A4 Seiten auf DIN A, auf, ja, DIN A4 Seiten, mit Santa Muerte auseinandersetzt. Und da habe ich gelesen, dass es tatsächlich eine Erwartungshaltung gibt von Santa Muerte. Also ob das jetzt dingliche Sachen sind, die Opfer, man sieht ja auch schon dadurch, dass man diesen Opfergedanken hat, das ist ja ein bisschen sowas.
Ja, stimmt,
dass man was bringen muss. Natürlich symbolisch, also das sind jetzt nur Kerzen oder so, aber trotzdem impliziert das so ein bisschen diese, oder diese Früchteopferung oder den Alkoholopfern, den Tabakopfern, würde ich schon so deuten, dass eine gewisse Gegenleistung zumindest erwartet wird seitens Santa Muerte in der Vorstellung der Gläubigen. Und ich habe auch, also in diesem Paper stand dann auch, dass bestimmte Verhaltensweisen, zu denen man sich verpflichtet, auch vorkommen. Also zum Beispiel, ich mache XY nicht mehr. Also, dass man sein Verhalten schon so ein bisschen ändert. Ja, wie gesagt, habe ich an der Stelle gelesen, dass diese Erwartungshaltung schon da ist.
Okay.
Und genau, wer sich halt dann nicht an die versprochene Gegenleistung hält, die er Santa Muerte gegeben hat, der wird dann halt auch bestraft. Also das stand da auch drin in der Ausführung. Von daher weiß ich auch nicht, das ist vermutlich auch wieder was lokal sehr unterschiedlich ist. Mhm. Also würde ich vermuten, dass es da auch so und so die Vorstellung gibt. Da gibt es einfach die mehrere Facetten.
Wobei ich da die gegenteilige Sache auch gelesen habe, beziehungsweise auch gehört habe, wobei in einem relativ fragwürdigen Podcast. Aber anscheinend, ich glaube das jetzt mal, weil es eine sehr unbedeutende Nebensächlichkeit ist, die da von einer Santa Muerte-Gläubigen erzählt wurde, dass es anscheinend in gewissen Kreisen zumindest auch die Praxis gibt, Santa Muerte zu bestrafen, wenn sie ihren Teil nicht erfüllt.
Ja, das habe ich auch, genau. Das habe ich tatsächlich auch gelesen. Also das fand ich auch sehr spannend.
Dass man die dann irgendwie in die Ecke stellt, die Statue irgendwie, so wie in der Schule irgendwie ein Kind in die Ecke zu stellen.
Oder tatsächlich auch umdreht, habe ich
genau,
gelesen.
Genau, ja, auf den Kopf dreht, genau.
Auf den Kopf dreht, einbuddelt.
Einbuddeln, genau, oder draußen zu den Mülltonnen irgendwie zu stellen.
Ja, ja, genau, aber das habe ich auch gelesen, also das würde ich das hatte ich jetzt gar nicht mal so hinterfragt, sondern das war mir irgendwie einleuchtend, dass das auch dazu gehört. Also ich musste ein paar Mal schmunzen, als ich diesen Abschnitt da gelesen habe.
Aber ich finde es auch da eigentlich wieder in dem Kontext gesehen eigentlich fast süß und auch nicht sonderlich bedenklich. Ich finde, das ist ja fast im Kontext einer heiligen Verehrung fast eine gesunde Einstellung.
Ja, ja. Was natürlich Santa Muerte auch nochmal sehr fördert oder sehr, sehr attraktiv macht und auch eine Funktion ist, dass man, dass Santa Muerte nicht neidisch ist. Also sie wird nicht als eine eifersüchtige Göttin bezeichnet oder gesehen, sondern es ist für Anhänger des Kultes deswegen auch kein Problem, gleichzeitig noch katholisch zu bleiben zum Beispiel oder einer anderen Religion anzugehören und auch weiter andere Götter anzubeten. Deshalb bleiben auch viele Anhänger des Kultes dann tatsächlich in der Religion, in der sie ursprünglich sind, und bleiben, werden jetzt nicht zu rein Santa Muerte-Gläubigen, sondern die Santa Muerte-Heilige wird in das jeweilige Weltbild integriert. Auch wenn sich dieses Weltbild, also offiziell zum Beispiel die katholische Kirche, dagegen wehrt eigentlich.
Macht da auch ein bisschen Sinn, oder ich weiß nicht, ob du da zustimmen würdest, dadurch, dass Santa Muerte ja für das Jenseits eigentlich nicht zuständig ist. Sie muss ja für das Jenseits nicht zuständig sein, weil ja diese kulturell katholisch geprägten Leute eine Vorstellung vom Jenseits durchaus haben. Das heißt, Santa Muerte muss das nicht liefern, genau weil es ja nach wie vor die Verbindung zum katholischen Glauben und seinen Jenseitsvorstellungen gibt, oder?
Ja, da würde ich zustimmen, genau. Also das Jenseits ist nicht der Aufgabenbereich von Santa Muerte, und von daher gibt es da keinen direkten Widerspruch im Verständnis der Gläubigen vermutlich.
Genau. Und vor allem wird von Santa Muerte das nicht erwartet, weil sie nicht ein alleiniger Teil des Glaubens ist, sondern eben eingebettet ist.
Ja, genau. Und natürlich ist dieses, dass sie nicht neidisch ist, das ist natürlich was man ihr zuschreibt und was natürlich aus ihrer Entstehungsgeschichte auch hervorgeht. Also wäre irgendwie komisch, wenn man so eine synkretistische, also das so in seinen Glauben integrieren will und dann aber feststellt, dann irgendwie gleichzeitig ihr die Eigenschaft zuschreiben würde, sie ist eifersüchtig und lehnt alles andere ab, dann funktioniert das mit dem Integrieren ja nicht. Also deswegen stelle ich mir die Frage, wie weit diese Zuschreibung, dass Santa Muerte nicht neidisch ist, was einfach so halt kommt, dadurch, dass Fakten geschaffen werden sozusagen und das dann nachträglich aufgetragen wird, oder ob das was ist, was schon früher da war und dann eben deswegen sich so verbreitet hat. Das kann man wahrscheinlich auch nicht mehr rekonstruieren.
Auf jeden Fall ist es recht folgerichtig, da hast du recht, ja.
Ja, also ich glaube, festhalten kann man bei der Funktion, dass es um eine zweckmäßige Verehrung der Santa Muerte geht. Also es geht immer um konkrete Dinge, für die man bittet im Alltag, um eine Veränderung im Hier und Jetzt und nicht um die Rettung der Seele. Vielleicht mal so auf den Punkt gebracht, ja. Was ich sage ich später nochmal was, aber ich finde, das ist ein wesentlicher Unterschied oder was Wesentliches, was das auch zu einem sogenannten Aberglauben für mich macht. Dieser konkrete, sozusagen, diese konkrete Erwartung der Veränderung. Ich bitte was um, spannend, dann tut sich was. Das ist für mich ein wesentlicher Unterscheidungspunkt, nicht der einzige, aber ein wesentlicher zwischen dem Glauben, was man so kennt, was viele haben, und das, was man als Aberglaube bezeichnet, Horoskope oder was wird dann noch, esoterische Dinge, ich lege mir einen Stein da drauf, was dann oft als Aberglaube im Volksmund bezeichnet wird. Wo ich sagen würde, ist ein wesentlicher Unterscheidungspunkt ist eben dieses Zweckmäßige, dieses ganz Konkrete, ich erwarte, ich tue etwas und dann ich bitte für etwas und ich opfere dafür was oder ich lege mir einen Stein aufs Knie und dann wird's besser. Ja.
Stimmt, ja, das ist eine Unterscheidung, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das ist echt.
Die ist bei mir auch noch nicht vollständig durchdacht, muss ich gestehen, aber das ist für mich ein wesentlicher Punkt, wo ich sage, da geht's zumindest auseinander. Ja.
Das heißt, und das haben wir jetzt ja eigentlich dann noch ein bisschen stärker fixiert, was wir ja schon gesagt haben, dass Santa Muerte auch in ihrer Funktion für die Anhänger eben keine Totengöttin ist. In dem Sinn ist sie das nicht. Ja. Eine Totengöttin auch im aztekischen Verständnis, im römischen, im altgriechischen Verständnis, ist jemand, der fürs Jenseits zuständig ist oder von mir aus für den Wechsel ins Jenseits, für den, die gute Überfahrt. Und genau das macht Santa Muerte ja nicht.
Nee, genau das ist sie nicht, ja.
Das würde jetzt auch ein bisschen gegen die präkolumbianische Theorie sprechen, dass sie irgendwie aus diesen aztekischen Totengöttern entstanden ist, weil sie hat die absolute Kernfunktion dieser Götter nicht erhalten. Also frage ich mich dann.
Das stimmt.
Ja, dann frage ich mich dann schon, was macht sie dann aus? Wie soll man sonst zu dem Schluss kommen? Also fällt mir zunehmend schwer.
Ja, das stimmt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das schon gesagt hast, jetzt auch, das stimmt. Dadurch, dass quasi, ja, der wesentliche Punkt, den die präkolumbianischen Totengötter da hatten, fürs Reich des Todes zuständig sein, für den Übergang zuständig sein, der fehlt einfach komplett. Von daher ist schon die Frage, wie stark die Verbindungen tatsächlich sind, ja.
Eben, ein guter Punkt. Ich würde generell auch nochmal kurz einen Blick auf die kulturellen Vorstellungen in Mexiko werfen wollen. Ich habe es ja auch schon kurz angedeutet, dass die Rolle des Todes in Mexiko wird ja oft ein bisschen verklärt, finde ich, dargestellt. Also ohne jetzt, ich war nie in Mexiko, also ich lasse mich auch gern von dem ein oder anderen Hörer dann korrigieren. Aber es wird oft dargestellt, als wäre der Tod in Mexiko eine sehr alltägliche Angelegenheit, eine Angelegenheit, die von den Leuten nicht mit Angst betrachtet wird, sondern ja fast schon mit einer Freude, und es wird sich lustig gemacht über den Tod und so weiter. Und das möchte ich so ein bisschen hinterfragen. Du kennst ja wahrscheinlich auch diese Festlichkeiten, der Tag der Toten, Dia de Muertos, die ja in in Mexiko um die Zeit von Allerheiligen herum gefeiert wird. Und das ist ja tatsächlich so ein karnevaleskes Event. Und da wird dann oft drauf geschlossen, dass generell der Tod in der mexikanischen Gesellschaft eine fast schon ulkige Konnotation hätte. Dass deswegen auch so etwas wie eine Santa Muerte existieren kann, die zwar den Tod repräsentiert, aber in Wirklichkeit ein sehr lebensbezogenes, noch lebensbejahendes Natur hat. Ist, finde ich, einerseits interessant, andererseits sehe ich die Verbindung auch nicht so direkt. Also klar, Dia de Muertos ist interessant in dem Zusammenhang, weil er sich wirklich recht stark unterscheidet von dem, was wir in Europa zu Allerheiligen und Allerseelen machen. Es gibt tatsächlich ja wenig Trauer, sondern vielmehr wird ja das so gesehen, dass man noch einmal einen Tag mit den Verstorbenen verbringt. Leute in Mexiko gehen dann auf die Friedhöfe, machen dort quasi Picknicks und so. Es ist wirklich was ganz anderes. Teilweise schlafen die Leute sogar auf den Friedhöfen.
Krass.
Es gibt ein paar Verbindungen zu Santa Muerte, die da, finde ich, recht spannend sind. Einerseits wird auch beim Dia de Muertos oft die präkolumbianische Wurzel da eben betont, also dass vor der Entdeckung durch Kolumbus, vor der Kolonisation durch die Spanier, das in irgendeiner Form existiert hat. Und in dem Fall jetzt, finde ich, sind die Indizien um einiges stärker, als das bei Santa Muerte der Fall ist. Die Feierlichkeiten sind ja wirklich grundverschieden zu unserem Verständnis von Allerheiligen in ihrer Natur. Es geht um die Toten, aber die Art, wie ihrer gedacht wird, ist ja grundsätzlich entgegengesetzt zu dem, wie es bei uns der Fall ist.
Ja.
Und da kann man dann schon zumindest spekulieren, dass da eine andere Bedeutung mal vorgeherrscht hat in vorchristlicher Zeit und dass das halt dann irgendwann angepasst wurde, gerade zeitlich auch an das christliche Allerheiligen und Allerseelen. Es ist ja auch immer noch so, dass der Name ist ja falsch, Dia de Muertos, es ist nicht Einzahl, es ist ein fünftägiges Fest, soweit ich das verstehe. Es beginnt Ende Oktober und geht über Allerseelen hinaus. Das heißt, sowohl der Vorabend zu Allerheiligen, also Halloween, als auch Allerheiligen, Allerseelen und noch, ich glaube, der 3. und 4. November, bin mir nicht ganz sicher, sind Teil dieses Festes. Das heißt, man kann schon zumindest spekulieren, dass das einfach irgendwann auf dieses Datum geschoben wurde, um es halt mit Allerheiligen zu verbinden, aber dass der Kern ein anderer ist und dass man es vorher vielleicht auch zu einer anderen Zeit im Jahr gefeiert hat. Gut, ist jetzt eher ein Exkurs gewesen, aber ein spannender Vergleich zu Santa Muerte, weil eine ähnliche Logik da zugrunde gelegt wird. Die Zusammenhänge zwischen Santa Muerte und den Dia de Muertos ist trotzdem ansonsten immer wieder zwar mal da, aber das Verständnis des Todes ist trotzdem ein anderes. Also beim Tag der Toten wird angenommen, dass eben die Verstorbenen für einen Tag oder eben auch für ein paar Tage wieder unter den Lebenden weilen, in irgendeiner übertragenen Form zumindest, und dass man mit denen eben ein paar schöne Tage verbringt. Das ist ja bei Santa Muerte nicht der Fall, weil dort der Tod de facto nicht existiert, außer im Namen, und eben, dass diese eine Person tot ist. Gut, man könnte jetzt behaupten, die ist auch so ein Wiedergänger, aber finde ich jetzt ein bisschen zu vage.
Du meinst bei Santa Muerte jetzt?
Ja, genau. Ja, also ich glaube, da ist nicht das gleiche Verständnis des Todes dahinter, wie es.
Nee, glaube ich auch nicht, weil gerade ja Santa Muerte nicht als lebende Person angenommen wird, sondern die ja als Symbol für den Tod an sich. Also da ist schon, würde ich auch sagen, ganz grundlegend schon ein ganz unterschiedliches Verständnis. Deswegen, ja, würde ich dem zustimmen, was du gesagt hast, ja.
Auch eine andere Sache, es ist so, dass ja Skelette in Mexiko auch abseits vom Tag der Toten und von Santa Muerte einfach eine Rolle spielen. Das mag tatsächlich vielleicht auch aztekische Gründe haben, wo wir schon wissen, dass das in der Ikonografie halt recht bedeutend war. So gibt's diese Darstellung der Katrina, ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist, das ist diese...
Nee.
Ein weibliches Skelett, das meistens so einen ganz, so einen fancy Hut trägt, so fast so einen, aus dem 19. Jahrhundert eigentlich, so einen großen Hut, wie man ihn sonst nur bei Royal Weddings sieht.
Okay. Und
das ist ein Gemälde, das ursprünglich da im frühen 20. Jahrhundert entstanden ist. Da, die sieht man auch oft. Das heißt, das ist auch so ein bisschen ein Nationalsymbol fast schon geworden. Und von dem her ist der, gibt's eine gewisse Begeisterung für Skelette und für den Tod, der in Mexiko sicher stärker verbreitet ist als bei uns. Andererseits glaube ich, dass, was oft dann gesagt wird, dass es in Mexiko eine Obsession für den Tod gibt, und da kommen wir jetzt zum Hauptargument, was Santa Muerte oft angelastet wird, dass die Mexikaner eine Obsession hätten. Deswegen feiern sie den Tag der Toten, deswegen haben sie diese Gemälde und deswegen beten sie auch Santa Muerte an. Das würde ich als falsch abtun, das wird oft gesagt. Ich glaube, dass die Gründe für Santa Muerte in keiner Form mit irgendeinem Verhältnis zum Tod in dem Sinne zu tun haben, sondern soziologisch in erster Linie mal bedingt sind. Ja. Und es gibt natürlich Überschneidungen in der Darstellung, eben deswegen Katrina, dieses Gemälde oder auch die Masken, die am Tag der Toten gemacht werden. Klar, die Dinge sehen teilweise ähnlich aus, weil das halt die kulturelle Prägung der Leute einfach ist. Aber ich würde das nicht so direkt in eine Verbindung stellen. Und ja, es wird ja nur noch stärker, was wir eh die ganze Zeit schon gesagt haben, dass die Santa Muerte mit dem Tod an sich erstmal ja gar nicht so viel zu tun hat. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, einfach nur um zu sehen, um zu zeigen, dass das wirklich alles kulturell schon verwoben ist, auch wenn es keinen direkten Zusammenhang hat. Der Schrein, den diese Enriqueta Romero 2001 eröffnet hat, den hat sie tatsächlich am 1. November eröffnet.
Also, okay.
So eine gewisse Symbolik hatte sie da dann schon im Kopf anscheinend.
Okay.
Aber ja. man muss es jetzt auch, glaube ich, nicht übertreiben.
Ja.
Weil will ich es mal jetzt belassen, dass man jetzt nicht immer damit kontert, dass ja generell in Mexiko der Tod generell verehrt wird von allen. Und da ist das keine Überraschung. So einfach ist das meiner Ansicht nach nicht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt kein persönliches, keine kulturellen Erfahrungen mit Mexiko, die ich da ins Feld führen kann. Da lasse ich mich auch gerne korrigieren.
Ja, aber was du sagst, also ich habe auch keine persönlichen Erfahrungen mit Mexiko, aber mir leuchtet das sehr ein, wie du das dargestellt hast. Also vor allem der Punkt, dass eben Santa Muerte im Prinzip mit dem Tod an sich erstmal gar nicht so viel zu tun hat, erstaunlicherweise. Ja. Dann ist natürlich noch die Frage, gibt es mögliche Vergleichspunkte? Das kann man, glaube ich, auch relativ kurz abhaken. Ob es so Kulte wie Santa Muerte sind natürlich nicht die, das ist natürlich kein Unikum in dem Sinne, dass das das Einzige ist, wo es in der Form vorkommt. Sondern, also mir ist in der Recherche jetzt auch noch der sogenannte San Pascualito-Kult begegnet, der wirklich erstaunliche Ähnlichkeiten hat zu Santa Muerte. San Pascualito stammt, da bewegen wir uns jetzt in Guatemala und in dem mexikanischen Staat Chiapas, spricht man den, glaube ich, aus, keine Ahnung. Und der ist dort auch so eine Art Volksheiliger und wird auch als König des Friedhofs bezeichnet. Oh. Also, und wird da auch vor allem im Zusammenhang mit der Heilung von Krankheiten verehrt. Also da ist dann der Todesbezug vielleicht schon noch ein bisschen mehr da als bei Santa Muerte, weil es eben vor allem um die Heilung von Krankheiten geht, also um das Abwenden von Tod, würde ich mal, so kann man es zumindest deuten.
Ja, und auch das mit dem Friedhof ist schon eine um einiges stärker ausgeprägte Verbindung zum Tod natürlich. Ja.
Genau. Und auch da wird in der Tradition dann angenommen, dass er auf die Verehrung eines präkolumbianischen Todesgottes zurückgibt, was man ja bei Santa Muerte, wie du es hinterfragt hast, jetzt auch oft sagt auf jeden Fall. Die Frage ist, wie weit das da tatsächlich ein bisschen mehr vielleicht zutrifft, weil er vielleicht noch als König des Friedhofs diese Todesgottfunktion in irgendeiner Form hat. Und auch in der Darstellung gibt es ganz viele Parallelen zu Santa Muerte. Also der wird auch als Skelett dargestellt, hat auch eine Krone oft auf, eine Sense. Mhm. Auch natürlich diese klassischen Bilder, die man einfach im Kopf hat. Und auch hier hat die römisch-katholische Kirche Probleme und lehnt die Verehrung ab. Also er wird auch als ein Heiliger noch neben andere Heilige gestehen, genau. Und es wird auch angenommen, dass es tatsächlich enge Verbindungen zwischen San Pascualito und Santa Muerte gibt. Also dass es da Verknüpfungspunkte gibt, kann man wohl auch zeigen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Vergleichskulte gefunden oder andere Bewegungen, die Ähnliches haben, oder?
Nichts was wirklich genau hinpasst. Aber prinzipiell, das ist etwas, was mir jetzt, und da bist du, glaube ich, viel näher dran, auch wenn du jetzt dem Katholischen nicht so nahe stehst, sind Volksheilige an sich etwas, was häufig vorkommt in der Form, jetzt weltweit gesehen, oder ist das schon eher eine Ausnahme, wo dann etwas aus einem katholischen Kontext verstanden wird, aber eigentlich der kirchlichen Vorstellung zuwiderläuft?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also sagen wir so, mir leuchtet das ein, dass es sowas oft gibt oder oft geben könnte, weil natürlich diese generelle Systematik mit den Heiligen, diese Denkstruktur, sagen wir mal so, die dahinter steht, natürlich was ist, was sehr attraktiv ist oder was sehr dazu einlädt, eine Volksfrömmigkeit zu entwickeln, die bestimmte Personen, die jetzt offiziell in der katholischen Kirche oder ja nicht anerkannt sind als Heilige, aber da sich bestimmte eigene Heilige zu schaffen sozusagen. Die grundlegende Struktur der heiligen Verehrung, die dahinter steht, lädt dazu ein, das zu tun. Mhm. Allerdings habe ich jetzt keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie verbreitet sowas tatsächlich ist.
Mhm. Weil was mir so als Parallele vielleicht eingefallen ist, ist die Wunderanerkennung durch den Vatikan.
Ja.
Und da ist es ja auch so, dass es ja wahrscheinlich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, es viel mehr Wunderorte gibt, die von mehr oder weniger vielen Leuten anerkannt werden, die aber von der Kirche nicht anerkannt werden, als das die, stimmt, die tatsächlich anerkannt wurden. Mir fällt da ein, vielleicht sagt ihr das was, ist ein bisschen so mein alter Fachbereich, am Balkan gibt's Medjugorje. Das ist in Bosnien so ein Ort, an dem irgendein Wunder geschehen sein soll. Ich glaube, Marienerscheinung oder sowas, bin mir nicht sicher. Und das zieht extrem viele Leute an aus Kroatien, also katholische Einwohner der Balkanhalbinsel, aber auch bis nach Polen und anderswohin. Und es ist ein Wunder, das von der katholischen Kirche nie anerkannt wurde. Das wurde sogar überprüft und wurde dann, glaube ich, abgelehnt. Und ihr könnt mir vorstellen, dass die Logik eine ähnliche ist, dass halt einfach gewisse Dinge von gewissen Menschen angenommen werden. Die bringen das durchaus in Verbindung mit dem katholischen Glauben oder welchen Glauben auch immer sie haben. Von offizieller Seite sieht die ganze Sache anders aus. Und da ist dann Santa Muerte nicht so ein Einzelfall.
Ja, das kann ich, würde ich glaube ich so unterschreiben. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ähnlich verläuft wie bei diesen Orten, die du genannt hast. Oder zum Beispiel auch mit Reliquien. Also da könnte ich mir auch ähnliche Strukturen vorstellen.
Ja, da geht es auch andersrum, ne? Wo dann die Kirche behauptet, das Turiner Grabtuch wäre echt und alle anderen sagen so, nee, ich glaube nicht.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja, biegen wir die Schlussgerade ein. Also ich finde, jetzt, wir sind ja schon sehr lang am Reden hier, sehe ich gerade.
Anderthalb Stunden haben wir locker, ja.
Also ich finde eigentlich sehr interessant bei allem, was wir gesehen und gesagt haben, auch, dass Santa Muerte zwar in mancherlei Hinsicht so ein, ja, irgendwie schon ein stabiler Kult ist, also es gibt so einen stabilen Kern, gewisse Grundzüge bleiben erhalten, gewisse Grundzüge finden sich auch in verschiedenen verschiedenen Ausprägungen, die gleich sind, aber es ist zugleich ein sehr fluider Kult, das heißt, dass sich bestimmte Attribute, ein bestimmtes Aussehen, bestimmte Zuschreibungen, Erwartungen und damit halt auch die Glaubenssätze sozusagen und die Rituale verändern. Und zwar nicht nur über die Zeit, also ich meine, das hast du ja schön ausgeführt, das ist noch ein relativ junger, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ein sehr junger Kult oder sehr junge Bewegung. Also nicht nur über die Zeit, sondern auch tatsächlich lokal sehr unterschiedlich, wie das dann genau aussieht und gelebt wird.
Ich würde sogar sagen, es ist ein extrem individueller Kult.
Ja,
Er ist sehr anpassungsfähig, einfach durch die Natur von Santa Muerte, dass sie de facto alles kann. Kann sie auch jedem in seiner Situation, was ihm halt fehlt oder was er oder sie erreichen möchte, behilflich sein, ob das nun eben ganz klassisch in der öffentlichen Darstellung Drogenschmuggler an der Grenze zu den USA sind oder ob das halt irgendwie eine alleinerziehende Mutter in einem Vorort von Mexiko Stadt ist, die halt ein schweres Leben hat. Santa Muerte passt für diese Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen und wird dann auch angepasst an deren Leben.
Genau. Vielleicht kann man es, also ich habe mir das auch tatsächlich als aufgeschrieben, dass es so ist, dass Santa Muerte sich in die Glaubenswelt der Gläubigen einfügt, in die schon existierende, bestehende Glaubenswelt der Gläubigen einfügt und nicht umgekehrt. Also nicht die Gläubigen kommen zu Santa Muerte und ändern dadurch ihre Weltanschauung, ihr Glaubensbild, sondern umgekehrt. Sie fügen Santa Muerte das ein, was sie bereits glauben. Und das ändert sich natürlich dadurch dann auch in gewisser Weise. Aber der Fokus liegt erstmal drauf, wie du gerade gesagt hast, Santa Muerte kann sich gut in alles einfügen, was schon da ist.
Willst du noch was, ein paar Gedanken, du hast es angesprochen, zu Glaube versus Aberglaube da verlieren oder?
Ja, im Prinzip das, was ich auch schon ein bisschen gesagt habe. Also, dass es eben nicht darum geht, dass Santa Muerte so ein komplett ausgebildetes Glaubenskonstrukt ist. Es gibt keine institutionelle Dogmatik oder keine festgehaltene Dogmatik irgendwie. Es gibt keine größeren Theorien, es gibt nichts, was ja aufs Jenseits auch geht, sondern es geht wirklich um eine direkte Wirkung im Alltag, und das macht es für mich, würde ich mit dem Begriff Aberglauben bezeichnen. Also es ist im Prinzip man könnte vielleicht auch sagen Wunschmaschine, ganz platt gesagt. Man opfert was, man kommt mit einem Wunsch hin, opfert irgendwas, was das auch immer genau ist, und erhofft sich dadurch oder erwartet sogar dadurch eine konkrete, ganz konkrete Veränderung im Alltag. Und das ist das, was ich als Aberglaube bezeichnen würde.
Ich glaube, wir haben den Titel der Folge.
Ja, Santa Muerte Wunschmaschine, genau. Wunschmaschine des Todes.
Finde ich sehr gut.
Genau, und das ist was ich auch, also tatsächlich, jetzt wenn wir noch zu dem Teil kommen, wo ich sagen darf, was ich daran kritisch sehe.
Ja, bitte.
Und du auch. Tradition. Also das ist tatsächlich was ich kritisch sehe an dem ganzen, an der ganzen Bewegung, dass eben Erwartungen geweckt werden, die ja nicht erfüllt werden können auch vielleicht, dass man seine Hoffnung auf was setzt, was einfach, also sagen wir so, seine Hoffnung auf eine konkrete Veränderung im Alltag, das muss man dazu sagen, auf was setzt, was diese Veränderung einfach nicht leisten kann. Und dadurch natürlich die Gefahr besteht, dass man selber sich zurückzieht und sagt, also ich habe es jetzt in die Hände von Santa Muerte gelegt, sozusagen, und kann da die Schuld abschieben und muss mich nicht selber irgendwie, oder muss nicht selber irgendwie gucken, wie sich was verändert. Das finde ich tatsächlich problematisch, ja.
Ja, das ist meiner Ansicht auch das große Problem, das ich dabei sehe. So die Standardangriffspunkte haben wir alle ein bisschen entkräftet oder zumindest relativiert. Also es ist meiner Meinung nach keine Totenverehrung, es ist nicht per se etwas Verwerfliches, es ist auch nicht per se etwas Kriminelles. Aber der Punkt ist wirklich relevant, weil man, gut, das macht man in jeder Religion ein bisschen, aber eben dadurch, dass man diese ganz konkrete Erwartungshaltung hat, auf eine ganz konkrete Hilfestellung, gibt man vollkommen seine Eigenverantwortung ab.
Ja, deswegen betone ich das so mit dem ganz konkreten Verändern. Ich glaube auch, deswegen ist mir der Zusatz bei der Hoffnung auf eine konkrete Veränderung auch wichtig. Natürlich ist es was Religion inhärent ist sozusagen, dass man seine Hoffnung auf was setzt, was man nicht in der Hand hat. Das würde ich auch so unterschreiben. Allerdings würde ich sagen, in einer aufgeklärten oder in einer, ich nenne es immer gesunde Religion mit Anführungszeichen, das ist so ein schwammiger Begriff, aber mir fällt nichts Besseres ein, schließt das eben nicht aus, dass ich realistisch bleibe und bei mir selber gucke, was kann ich dafür tun. Natürlich, ich würde voll unterschreiben, dass man nicht alles in der Hand hat, was im Leben passiert.
Ja klar, aber ich glaube da, aber das könnte jetzt wirklich so auch das wieder in die gleiche Richtung gehen. Man hat gerade die großen Sachen weniger in der Hand als vielleicht die kleinen Sachen.
Genau.
Und bei Santa Muerte gibt man dann gerade die auch noch ab.
Genau. Und ich würde aber auch tatsächlich auch würdigend sagen, dass ich glaube, dass diese Bewegung auch tatsächlich manchen Leuten, die wirklich in extrem aussichtslosen Lagen sind, auch Trost und Hoffnung geben kann. Ich meine, das ist ja, ich würde es gar nicht komplett verteufeln sozusagen. Also ich bin da in mancherlei Hinsicht auch zwiegespalten. Und grundsätzlich, was wir auch schon angesprochen haben, ist dieses Abfinden mit dem Tod als ein Teil des Lebens, was ich sehr positiv finde sogar an dieser ganzen Bewegung. Dass eben nicht der Tod ausgeklammert wird, sondern umarmt, habe ich vorhin gesagt. Und das passt irgendwie ganz gut, ja.
Ja, und ich finde schon auch, was daran auf jeden Fall positiv hervorzuheben ist, ist die Offenheit für soziale Randgruppen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, das fängt ja an bei, ja, wie schon gesagt, so Leuten in der LGBTQ-Community oder schlicht und ergreifend so, ja, alleinerziehende Mütter zum Beispiel, was sicher in der traditionellen ländlichen mexikanischen Gesellschaft auch nicht so einfach ist. Aber auch Kleinkriminelle, die ja nicht immer aus eigener Entscheidung da reingerutscht sind, für die ist das ein Mittel, mit ihrer Lebenswelt umzugehen und in dem Sinne auch nicht weiter problematisch, abgesehen von den Dingen, die wir schon angesprochen haben. Und gerade die Gegenreaktion, die es nicht nur von Seiten der Kirche gegen die Santa Muerte-Anhänger gibt, ist überzogen und von dem her ist es auch, finde ich, einigermaßen gefährlich, dass immer dieser Zusammenhang zwischen Drogenschmuggel und Santa Muerte-Kult gezogen wird. Weil das führte dann so weit, dass nicht nur die katholische Kirche sich gegen diesen Kult ausspricht, aus verständlichen Gründen für die katholische Kirche, muss man natürlich dazu sagen, sondern dass auch der mexikanische Staat sich genötigt sah, in den wann war das, 2009, glaube ich, oder 10, an der Grenze zu den USA 20 Santa Muerte-Schreine mit dem Bulldozer niederzumachen, weil sie das mit den Schmugglern verbunden haben. Und das ist nicht zielführend und es vereinfacht die Debatte auf und destilliert das auf das kriminelle Element runter, was dem Kult an sich halt nicht gerecht wird.
Ja, und letztlich hast du mal vorher den schönen Satz irgendwie gesagt, Santa Muerte hat soziale Ursachen oder wie hast du es genau gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Aber
ja, soziologisch habe ich, glaube ich, gesagt, egal.
Genau,
ja,
ist im Prinzip eine Bewegung, die aufgrund soziologischer Faktoren entsteht und nicht aufgrund einer Todesverehrung. Und ich glaube, dass tatsächlich das ein Zeichen ist für Probleme, die in der Gesellschaft bestehen. Gerade wenn so ein Kult so groß wird, der in sozial schwachen Schichten oder in sozial ausgegrenzten Schichten Verbreitung findet, dann läuft irgendwie ein bisschen was schief in der Gesellschaft. Also so ein bisschen ein Indikator dafür, dieser Kult, dass da gerade einiges schief läuft. Wäre jetzt auch eine Interpretation, die ich da auflegen würde.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und zwar mindestens doppelter Hinsicht. Halt einerseits, was die Gewalt, die allgegenwärtige Gewalt angeht, andererseits aber sicher auch, was die Offenheit der traditionellen Kirche oder auch anderer Institutionen angeht, die halt diesen Leuten dann gefühlt oder zumindest in ihrer Ansicht nicht offen steht.
Also zum Schluss muss ich meinen Podcast-Hörer noch sagen, ist jetzt keine Sekte, über die wir heute geredet haben. Dafür fehlen tatsächlich die Strukturen. Also was Sektiererisches oder alles das, was ich sonst in meinen Folgen auch anspreche, ist da tatsächlich eher weniger zu finden. Auch diese psychologischen Komponenten, die ich sonst anspreche, mit problematischen Strukturen, eine Führungsfigur, auf die sich alles ausrichtet und psychische Unterdrückung oder was weiß ich was. Ich glaube, ihr kriegt den Punkt. Das ist da auf jeden Fall nicht zu finden bei Santa Muerte. Also das ist ein relativ loser Kult, der tatsächlich als, glaube ich, am besten als eine neue religiöse Bewegung beschrieben werden kann.
Eine religiöse Sondergemeinschaft, ne?
Oder ja, deswegen, ich würde vor dem Begriff Gemeinschaft schon zurückschrecken und spreche deswegen, glaube ich, lieber von Bewegung, weil eine Gemeinschaft in dem Sinne ist es ja nicht. Gemeinschaft impliziert immer schon, dass es was gibt, was allen wirklich komplett gemeinsam ist. Und das würde ich hinterfragen. Also ich finde deswegen wahrscheinlich neue religiöse Bewegung tatsächlich den passendsten Begriff, weil es eine Bewegung ist. Ja. Mhm. Und auch in Bewegung ist.
Von der Innenseite, die Leute, also die wenigen Leute, die sich dort als Wortführer auch hervortun, eben zum Beispiel David Romo und so, die sind in dem Sinne zwar keine Sektenführer, die würden das vielleicht gerne sein, aber die haben diesen Einfluss eben nicht. Aber wahrscheinlich würden die das als Reformbewegung sogar definieren wollen oder so gerne so sehen wollen.
Ja.
Ist jetzt die Frage, dadurch, dass die Ketten zu der oder die Verbindung zur katholischen Kirche teilweise sehr deutlich durchbrochen wird, wahrscheinlich nicht wahr. Dann kann es keine Reformbewegung für die katholische Kirche sein.
Ja.
Und allein dadurch, dass es, um jetzt vielleicht nochmal zu rechtfertigen, dass dann dein Sektor-Podcast sich trotzdem damit befasst.
Oh, das definiere nur ich, mit was sich mein Podcast befasst.
Weil wenn es die schnellst wachsende religiöse Bewegung Nordamerikas ist oder eine der, dann ist das etwas, was eine Relevanz für die Menschen dort offensichtlich hat. Ja. Und dementsprechend ist es auch wichtig, darüber zu reden, bin ich der Meinung. Und da auch ein bisschen die Mythen auch anzupacken.
Ich glaube, da mit dem Fazit kann ich auch leben.
Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier doch den Schlusspunkt. Wir haben ja doch eine ganze Zeit über geredet. Schauen wir mal, wo wir nach dem Schnitt enden. Aber gut, über anderthalb Stunden haben wir.
Ja.
Du hast die Einleitung gemacht, dann mache ich doch den Schluss. Erstmal vielen Dank dir, Fabian, dass wir das zusammenbekommen haben. Hat mich sehr gefreut.
Ja, ich danke dir.
Ich hoffe, sowohl deinen als auch meinen Hörern hat es gefallen, das mal von zwei, wenn auch nicht ganz so fernen Standpunkten zu betrachten, sowohl von vielleicht der theologischeren Sicht und auch der historischen Sicht. Wir haben uns dann irgendwo in der Mitte beim Greifbaren getroffen. Wir veröffentlichen das ja auf beiden Podcasts und ja, ich möchte natürlich alle einladen, egal von welchem Podcast die Hörer jetzt kommen, sich gerne den jeweils anderen anzuhören, eben Sektor FM und Déjà-vu Geschichte. Ja, und ich sag tschüss.
Ja, ich auch. Kurz und knapp, mir hat es Spaß gemacht. Gerne mal wieder, wenn es sich ergibt. Und ich hoffe auch, dass es allen eine ertragreiche Folge für alle war, wo auch immer ihr herkommt. Und auch ich sag tschüss.
Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.